Der Herd- und Ofen-Podcast. Geschichten aus der Küche. Mit Michael Bielitzer und Peter Brück.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße euch ganz herzlich zu Folge 11 vom Herd- und Ofen-Podcast. Mein Name ist Peter Brück und ich begrüße außerdem diesmal tatsächlich nicht an meinem, sondern an seinem eigenen Küchentisch den lieben Michael Bielitzer. Hi Billy.
Herzlich willkommen, Peter.
Ach, es ist so herrlich. Der Hund liegt zu meinen Füßen.
Ja.
Und wir ziehen hier durch. Aus logistischen Gründen mussten wir die Aufnahme heute zu dir verlegen. Sonst machen wir es immer bei mir, aber ist doch eine gute Abwechslung. Der Winter ist im vollen Gange und darum gab es letzte Woche unsere saisonale Folge zur Winterküche. Aber eine Sache haben wir dabei mit Absicht ausgespart, weil wir uns dieser Sache in einer kompletten Folge nochmal einzeln widmen wollten. Und das ist der Grünkohl oder in manchen Gegenden auch Krauskohl genannt oder Braunkohl. Grünkohl gehört zum Winter, wie die Kälte und der Schnee. Und Grünkohl bekommt man im Moment wirklich überall, auf den Märkten, beim Bauern, im Hofladen und natürlich auch in jedem Supermarkt. Und wir wollen uns heute mal ein bisschen genauer damit beschäftigen. Was ist das für eine Pflanze? Wie wächst sie? Wo kommt sie her? Und vor allem, was kann man damit alles machen? Grünkohl ist nämlich eins der vielfältigsten Gemüse überhaupt. Und wir wollen mal ein paar unterschiedliche Ideen vorstellen und damit ein schönes winterliches Grünkohlbuffet zaubern, an dem ihr euch dann alle bedienen könnt. Wir haben also einiges an Rezepten für euch und haben zwischendrin auch immer so, ich sag mal, Infoblöcke vorbereitet, sodass wir am Ende der Folge hoffentlich alle richtig viel wissen über Grünkohl. Abschließend tun wir dann wie immer mit unseren kulinarischen Erlebnissen der letzten Zeit. Ich selbst habe was aus Indonesien mitgebracht und Billy hat auch was, wollte mir aber im Vorfeld noch nicht richtig sagen, was. Und da bin ich schon gespannt. Bevor es aber losgeht, wie immer an dieser Stelle noch der Hinweis, wer Fragen hat zum Herd- und Ofen-Podcast, Ideen, Themen, Rezeptwünsche oder einfach nur mit uns sprechen will, Billy, was sollte er oder sie machen?
Am besten auf unsere Webseite gehen, herd-und-ofen-podcast.de. Da findet man all unsere Social-Media-Kanäle, ja. E-Mail-Adressen und so weiter.
Und bevor wir loslegen mit dem Grünkohl, haben wir uns was vorgenommen, nämlich eine Sache ganz kurz anzusprechen. Julia Klöckner von der CDU, die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, hat vor ein paar Tagen den Ernährungsreport 2019 vorgestellt. Das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage von Forsa. 32 Seiten stark. Hast du den dir reingezogen?
Also ich habe mir den jetzt wirklich nicht komplett reingezogen, aber ich habe den ein bisschen überflogen,
ja.
Und so ein paar interessante Punkte für mich mal rausgesucht.
Ja.
Ich weiß nicht, hast du das richtig studiert?
Nein, auch eher überflogen.
Mhm, ja.
Ich finde, wir können mal einsteigen. Ich weiß nicht, ob du es gemacht hast. Am Anfang hat er ja tatsächlich ein Quiz wieder.
Ja, ja, ne? Genau.
Hast du es auch gesehen?
Mhm, habe ich auch gesehen.
Okay. Ja. Und da sind ja ganz interessante Sachen drin. Ne? Also
ja.
Da wird man als Leser gefragt, Frauen sind kalorienbewusster. Stimmt das oder stimmt es nicht?
Mhm.
Und die Antwort ist, ja, tatsächlich, es stimmt. Ne? Viel mehr Frauen achten auf Kalorien, als Männer es tun.
Anderes Thema ist zum Beispiel, ob Lebensmittel jetzt nur noch geliefert werden.
Ja.
Ne? Aber stimmt nicht. Deutschen gehen gerne noch einkaufen und 69% der Befragten gehen mindestens mehrmals pro Woche in den Supermarkt.
Absolut. Was ist dir sonst so aufgefallen?
Ich fand eine Aussage ganz gut und zwar, es gibt irgendwie auf Seite 6 fängt es an mit lecker und gesund soll es sein. Ne?
Mhm.
Und ich weiß nicht, wir haben uns glaube ich schon ein, zwei Mal drüber unterhalten, auch in der letzten Folge hatten wir so das Thema, da habe ich so einen Tee vorgestellt,
ja.
So einen griechischen Bergtee,
ja.
Und auf so einer Webseite stand, was der alles machen kann. Ne?
Ja.
Also alles mögliche, Krankheiten.
Depressionen, ADHS lindern.
Alles, ja. Genau. Ja. Ne? Und ich bin natürlich schon der Meinung, dass Essen auch gesund machen kann, allerdings auf eine etwas andere Art und Weise, nämlich zum Beispiel, wenn ich wirklich Bock habe, mir eine Pommes reinzuziehen und das mache, dann hat das für mich auch einen glücklich machenden Effekt.
Ja klar, sollte einen halt nicht jeden Tag glücklich machen.
Ja,
ne?
Aber wie gesagt, das finde ich ist auch sowas, das rafft glaube ich jeder, dass man sowas nicht jeden Tag essen soll. Ne? Ich glaube, dass es insgesamt davon darauf ankommt, dass man sich gut ernährt, frische Lebensmittel hat, aber es darf zwischendurch auch eine Pommes Currywurst sein. Und ganz schön bei dieser Studie fand ich, dass immer noch 99% sagen, worauf kommt es beim Essen an, auf den Geschmack. Allerdings gleich danach 91% auch sagen, die Gesundheit ist wichtig.
Hm.
Aber mich freut es, dass der Geschmack eines Essens immer noch ganz oben steht. Weißt du, wenn man über Grünkohl spricht, ist ja auch so ein Thema heute, ne? Wenn du da mal ein bisschen recherchierst im Netz, du findest haufenweise Einträge, Grünkohl, viel Vitamin C, das neue Superfood aus den Staaten.
Klar.
Es wird alles immer mit diesem Gesundheitscharakter kommuniziert nur noch.
Das ist Teil der Selbstoptimierungswelle.
Genau, Teil der Selbstoptimierungswelle, ne? Und ja. Ja, kann man alles machen.
Genau, da ist ja jeder frei zu entscheiden, ob er da selbst noch ein bisschen optimieren möchte oder nicht. Mhm. Oder ob er Essen tatsächlich nur unter geschmacklichen Gesichtspunkten sieht. Mhm. Auch da gibt es ja viel zu optimieren. Eine Sache noch, was man diesem Report ankreiden kann, finde ich, ist, wie er geführt wurde im Vergleich dazu, wie die Ergebnisse präsentiert werden. Mhm. Also du sagst jetzt zum Beispiel, 99% der Leute, denen kommt es auf den Geschmack an und 91% auf die Gesundheit. Es ist aber tatsächlich so, dass die Leute bei der Befragung von Forsa gefragt wurden, jetzt in diesem Beispiel, ich lese Ihnen verschiedene Dinge vor, worauf es beim Essen ankommen könnte. Welcher Aussage stimmen Sie zu? Sprich, es wurden keine offenen Fragen gestellt, sondern es wurden Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Mhm. Als Befragter wurdest du also nicht gefragt, worauf kommt es Ihnen beim Essen an, und du konntest frei auf diese offene Frage antworten, mir kommt es auf Gesundheit an und mir kommt es auf Geschmack an, sondern du hattest nur die Möglichkeit, ich sag mal so Multiple-Choice-mäßig, einer dir vorgegebenen Aussage zuzustimmen. Mhm. Und das, finde ich, ist so ein bisschen tricky, weil damit ist ja gar nicht gesagt, dass es den Leuten wirklich zu 91% auf die Gesundheit ankommt, sondern vielleicht ist es so, dass es viel weniger Leuten darauf ankommt, mhm, und dass sie das nur deswegen angeben, weil es ihnen vorgegeben wird und von sich aus gar nicht drauf gekommen wären.
Okay,
also das wäre so ein Kritikpunkt von mir.
Ja, okay.
Alles klar.
Hast du noch was Interessantes für dich entdeckt, Peter?
Ja, allerdings, und zwar das, was uns hier interessieren sollte, nämlich, wie oft kochen die Deutschen? Mhm. Ein Ergebnis, was zumindest ein bisschen Mut macht, nämlich 37% aller Deutschen kochen 2 bis 3 Mal die Woche und 40% tatsächlich täglich. Mhm. Und das selber Kochen eigentlich sowieso das Schönste ist. Ich meine, diese These vertreten wir ja auch hier im Herd- und Ofen-Podcast.
Auf jeden Fall,
dass die Leute nicht so gerne oder nicht so viel kochen. Das sind tatsächlich die kleineren Zahlen. 10% haben angegeben, nie zu kochen. 5% haben angegeben, selten. Und 8% nur ein einziges Mal pro Woche. Mhm. Das ist ja wirklich schon mal, finde ich, ganz gut.
Auf jeden Fall.
Okay. Dann kommen wir zum Grünkohl.
Endlich. Ganz kurz noch, Peter.
Bitte.
Wenn jetzt diese Studie, wenn sich dafür jemand interessiert, weißt du, wo man die bekommt?
Ich nehme an, beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Wir können sie aber auf jeden Fall in den Shownotes verlinken.
Finde ich auch. Machen wir nochmal. Ne? Ja. Verlinken wir noch.
Auf jeden Fall.
Also ich finde es echt nicht uninteressant, da mal durchzugucken. Ist auch irgendwie grafisch ganz schön gemacht, sehr übersichtlich. Also
absolut, absolut. Ich finde auch, es gibt einen schönen Querschnitt und ist auf jeden Fall interessant. Mhm. So, und jetzt kommen wir endlich zum Grünkohl.
Grünkohl, ja.
Wir haben uns überlegt, dass es vielleicht ganz schön ist, wie wir das auch schon bei anderen Themen hier im Herd- und Ofen-Podcast gemacht haben, uns erstmal gemeinsam alle ungefähr auf den gleichen Wissensstand zu bringen.
Einzugrooven.
Einzugrooven, genau. Wo kommt der Grünkohl her? Und so weiter. Und der liebe Billy hat dazu einen kleinen Aufsager geschrieben, den ich vertont habe. Und da hören wir jetzt mal rein.
Gerne.
Grünkohlchips, Grünkohlsmoothies und Grünkohlsalate. Während er bei uns mancherorten noch als altbackenes Gemüse gilt, ist er durch seinen hohen Gehalt an Mineralstoffen, Vitaminen und sekundären Pflanzenstoffen woanders schon längst ein absolutes Superfood. Schließlich enthält der Grünkohl mehr Vitamin C als eine Zitrone. Ursprünglich stammt er wahrscheinlich von der Atlantik- und Mittelmeerküste und ist, wie alle Kohlarten, ein Nachfahre des Wildkohls. Heute wird er vor allem in Mittel- und Westeuropa, Afrika und Nordamerika angebaut. Grünkohl kann sowohl roh, gekocht, gegart oder gebraten gegessen werden. Im Kühlschrank lässt er sich lange aufbewahren, am besten ungewaschen und im Ganzen. Noch besser ist es, ihn einzufrieren, da dadurch mehr Vitamine und Mineralstoffe erhalten bleiben. Warum Grünkohl Grünkohl heißt, liegt auf der Hand. Allerdings kann die Farbe seiner Blätter je nach Sorte von dunkelgrün über violett bis hin zu braun reichen. Deswegen wird er in Bremen auch Braunkohl genannt oder in Hildesheim Krauskohl. Auch wenn das eher nichts mit der Farbe, sondern mit seiner Form zu tun hat. Früher gab es viele verschiedene Grünkohlsorten. Zum Beispiel den Westländer Winter oder Westländer Herbst, die Lärchenzunge, roter Redbohr, grüner Krauser oder Nero di Toscana aus Italien. Heute sind leider nur noch sehr wenige Sorten bekannt. Und selbst die sind nicht im normalen Supermarkt erhältlich. Damit sich das ändert, kümmert sich Reinhard Lühring um alte Sorten. Im Schatten der ostfriesischen Palme können wir zwar nicht unter südlicher Sonnenlust wandeln, aber dafür erfreut uns ihr Grün den ganzen Winter hindurch. So poetisch beschreibt er die Grünkohlsorte ostfriesische Palme auf seiner Internetseite, auf der er Saatgut von mehr als 200 alten Gemüsesorten anbietet und damit vor dem Aussterben bewahrt. Aber auch ohne große Sortenvielfalt. Die Deutschen lieben ihren Grünkohl. Pro Kopf werden jährlich rund 2 Kilogramm davon verzehrt. Dabei spaltet eine viel diskutierte Frage die Grünkohl-Fangemeinde. Braucht Grünkohl wirklich Frost, um richtig lecker zu schmecken? Die Antwort lautet jein. Dass Temperaturen unter 0 Grad im Kohl Bitterstoffe in Zucker umwandeln, ist ein Gerücht. Richtig ist aber, fallen die Temperaturen unter 5 Grad, schaltet die Pflanze auf Winterruhe um und hört auf, Bitterstoffe gegen Fraßfeinde zu produzieren. Die Photosynthese in den Blättern, bei der Fructose gebildet wird, geht allerdings weiter. Das führt zu einer Verringerung der Bitterstoffe und steigert die Süße. Der Trick, bitteren Grünkohl ins Tiefkühlfach zu legen, macht ihn allerdings nicht besser. Die Veränderung der Stoffwechselvorgänge funktioniert nur bei lebenden Pflanzen.
Ja, das mit dem Einfrieren, ne?
Ja.
Ich hatte daran geglaubt tatsächlich, dass das geht, dass eine Möglichkeit ist. Habe mich aber auch nie wirklich mit dem Thema beschäftigt,
ja.
Ne? Weil das ist schon immer ein großes Thema bei Grünkohl.
Ja.
Also muss der Frost haben, muss er nicht Frost haben?
Ja, genau. Das populäre Gerücht, das sich hartnäckig hält. Da hat sich ja auch Günther Herzkamp zugeäußert, also der Biolandbauer unseres Vertrauens, den wir gleich auch nochmal im Interview zu Grünkohl hören werden.
Ja, super. Ne? Ja. Der hat doch auch gesagt, die Leute kaufen das erst, wenn es erst mal Frost gegeben hat.
Genau, sonst kann er den gar nicht verkaufen. Den braucht er gar nicht in seinen Hoflagen legen, ne? Hat er eindeutig so gesagt, selbst wenn er das könnte, weil er genau weiß, was du da ja auch beschrieben hast, dass unter 5 Grad das vollkommen ausreichend ist. Ne? Naja, aber es hält sich, der Glaube.
Kommt Grünkohl bei dir oft auf den Tisch in der Zeit, also in der Winterzeit?
Ja, absolut, ja. Wir hatten ja schon in der letzten Folge, als es um die Winterküche ging, uns darüber unterhalten, wie es ist, saisonal zu kochen und dass saisonale Küche auch immer bedeutet, regional zu kochen, weil nur regionale Produkte kannst du ja saisonal beziehen, ist ja Logo. Und ich achte vor allem auch, seit wir diesen Podcast machen, verstärkt darauf, regional und damit auch saisonal zu kochen. Und deswegen ist zum Beispiel der Grünkohl im Winter für mich ein Lebensmittel, was es also wöchentlich 1-2 Mal mindestens gibt.
Ah, cool.
Ja.
Und kaufst du ihn dann schon so geputzt in so einer Plastiktüte, wie man das manchmal kennt, oder wirklich richtig?
Nein, ich kaufe im Hofladen bei den Bauern, über den wir gerade gesprochen haben. Und das sind immer ganze Grünkohlstrünke, die einfach über der Erde abgeschnitten werden.
Ja.
Und dann liegen die im Hofladen und kannst dir ein Stück rausbrechen oder das ganze Ding kaufen. Ich kaufe immer ein ganzes und verarbeite das dann zu, was weiß ich, 2-3 Gerichten.
Das ist meistens ungefähr so ein Kilo, gutes Kilo oder sowas, glaube ich, ne?
Ja, kann sein. Ich glaube, ein bisschen weniger.
Ja.
Aber je nachdem, wie viel man halt mag. Ne?
Ja, mache ich tatsächlich auch. Also ich habe auch früher schon mal im Supermarkt einfach so eine Tüte gekauft. Ne? Aber mittlerweile habe ich auch gemerkt, es ist eigentlich gar nicht so eine große Arbeit, den Grünkohl zu putzen. Also
gar nicht.
Finde ich auch.
Nimmst ein Messer, schneidest die Blätter von den Stücken, das war's ja schon.
Kein Thema, tatsächlich. Ne?
Ja.
Genau. Ja, ich habe auch ein Rezept mitgebracht heute.
Das finde ich toll, weil...
Zum Thema Grünkohl natürlich.
Das ist das Erste, was wir dann auf unser schönen, bis jetzt noch leeren Tisch für unser Grünkohlbuffet stellen. Ja. Was hast du denn?
Also natürlich stehe ich auch auf klassischen Grünkohl. Ja, kommen wir ja noch.
Kommen wir auch noch mal zu.
Aber schon seit einigen Jahren esse ich gerne Nudeln mit Grünkohl.
Mhm.
Und das ist im Grunde genommen, ist mir irgendwann aufgefallen, dass es eigentlich ein Grünkohl-Pesto ist. Davon ab mal ganz kurz, ne? Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der immer gesagt hat, Pesto heißt es.
Ja.
Und das war schon so ein Running Gag bei uns, ja, Pesto. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, dann nenne ich es halt Pesto. Und jetzt letztens habe ich eine Italienischlehrerin hier bei uns getroffen, auf der Straße. Und dann sagt sie, ah, du hast Grünkohl gekauft. Hatte ich so am Fahrrad hängen, in der Tüte. Ne? Ich sage, ja, ja, ich will heute Abend noch so ein Grünkohl-Pesto machen. Und sie, Pesto, kommt vom Pestare.
Ja, ja, klar.
Bitte. Und ich, ah, okay, ja, also, ne?
Ja, aber gut, dass du es mal aufgeklärt hast irgendwie, weil es ist tatsächlich Pesto, also von Pestare zerstoßen oder zerkleinern heißt das, glaube ich. Ne? Aber ich kenne auch mehrere Leute, die Pesto sagen.
Pesto.
Oh. Ja.
Genau, also es ist das Pesto, genau, und es ist ein Grünkohl-Pesto.
Mhm.
Ne? Also Pesto macht, glaube ich, aus, meiner Meinung nach, dass es immer kalt verrührt wird, alles, was da drin ist. Und das mit Olivenöl gearbeitet wird. Und jetzt komme ich gar nicht mal drauf. Wie ist nochmal in dem klassischen Pesto? Pinienkerne, genau. Ja. Ne? Und das, finde ich, ist auch wichtig dabei für den Geschmack, Pinienkerne. Also diesen leicht nussigen Geschmack dabei zu haben. Ne? Und ich habe jetzt hier dieses Grünkohlpesto und da benutzen wir keine Pinienkerne, sondern nehmen Rauchmandeln. Rauchmandeln finde ich auch wirklich ganz besonders toll. Nasche ich auch so mal gerne.
Ja.
Die gibt es von verschiedenen Herstellern, auch im Supermarkt so. Und es sind einfach so Mandeln. Ich weiß gar nicht, ob die geröstet sind, ich glaube schon. Und die sind mit so einem Rauchsalz vermengt worden. Ne? Rauchsalz, Hickory-Salz kennt man vielleicht
ja, klar,
auch. Ne? Ich weiß gar nicht, heute wird es wahrscheinlich in der Industrie auch mit irgendwelchen Aromastoffen gemacht. Klassisch gab es das auch mal, dass das Salz tatsächlich geräuchert wurde.
Ja, über Buchenholz.
Genau.
Ja.
Und was wir noch brauchen, ist Grünkohl, also die genauen Mengenangaben haben wir natürlich dann auch im Rezept in den Shownotes.
Ja.
Ich nehme immer so ein halbes Kilo dafür.
Echt?
Ja.
Für ein Pesto? Für wie viele Personen denn?
Darauf kommt es mir nicht an, wie viele Personen. Nur wenn ich das mache, dann will ich ein paar Gläser voll machen.
Ah.
Und nicht für ein Glas mir diese
Verstehe.
Arbeit machen.
Verstehe, das habe ich noch nie gemacht.
Genau, ich denke also gar nicht darüber nach, wie viele Personen ich das koche, sondern wenn ich die Arbeit mache, ist ja abfüllen, fertig und dann wegstellen.
Ah, ne? Krass. Ja, cool. Interessant. Da habe ich echt noch nie gemacht. Also ich mache es immer für jede Mahlzeit einzeln.
Verstehe.
Ja.
Aber gerade im Pesto hält sich ja ein bisschen Öl obendrauf nach einem Glas. Ne? Hält sich auch ziemlich gut. Ne? Also wir brauchen Grünkohl. Wir brauchen natürlich Knoblauch. Ein paar Knoblauchzehen. Auch da würde ich wieder sagen, also ich stehe ja manchmal bei Rezept nicht so auf die genauen Angaben. Ne? Soll ich jetzt sagen 3 Knoblauchzehen? Weißt du, der eine hat es gerne ein bisschen stärker. Ne? Also ich nehme irgendwas zwischen 3 und 5 Knoblauchzehen da rein. Ne?
Ja.
Auf die Menge. Dann brauchen wir tatsächlich, ich finde es sehr schön, wenn eine gewisse Süße da ist, tatsächlich dabei. Das mache ich mit Rosinen, 2 Esslöffel ungefähr. Dann natürlich den Pecorino. Was heißt natürlich, aber ich mag den Pecorino.
Du magst Pecorino, genau. Grana Padano oder der klassische Parmesan wären die Alternativen.
Hast du recht. Ich finde, der Pecorino, der hat einen ganz wunderbaren Geschmack. Der ist ja so ein bisschen salziger als die beiden anderen.
Ja.
Und wird ja auch aus Schafsmilch hergestellt.
Genau, Pecora heißt das Schaf.
Ist also schon ein anderer Geschmack tatsächlich, der da durch reinkommt. Und ich brauche diese Rauchmandeln. Ne?
Ja.
Eigentlich ist es dann so, dass alles klein gehackt wird. Also Rauchmandeln, der Knoblauch, der Pecorino wird gerieben und so. Dann habe ich das schon alles vorbereitet. Ne? Den Grünkohl packe ich jetzt aber nicht roh in das Pesto rein, sondern blanchiere den einmal.
Tatsächlich,
damit er so ein bisschen besser zu essen ist. Ne? Also ich würde das immer so reichlich Wasser aufsetzen, Salzwasser aufsetzen, 10 Minuten blanchieren, vielleicht auch ein bisschen kürzer. Ich probiere da tatsächlich ab und zu zwischendurch. Ne? Dann Wasser abgießen, abstrecken und gut abtropfen lassen.
Ja.
Also vielleicht sogar ein bisschen ausfringen, weil ich finde es schon wichtig, dass da jetzt nicht zu viel Wasser reinkommt ins Pesto.
Ja.
Ne? So mache ich das. Vielleicht gibt's auch, kann man das auch frischen, also ungekochten, ungegarten Grünkohl machen. Ich stehe sogar auf ungegarten Grünkohl in einem anderen Zusammenhang als Salat zum Beispiel.
Ja.
Aber hier mache ich es tatsächlich immer anders.
Ja.
So, jetzt habe ich diesen abgetropften oder vielleicht auch ein bisschen ausgehobenen Grünkohl und packe die ganzen anderen Zutaten dazu. Also nochmal ganz kurz. Knoblauch, Rosinen, Pecorino und die klein gehackten Rauchmandeln. Dann kommt noch ein bisschen Olivenöl dabei, Salz, Pfeffer.
Und dann pürieren.
Genau. Alles wird zusammen in eine Schüssel getan. Ich püriere das Ganze und dann fülle ich das in Gläser ab, schütte noch etwas Öl obendrauf.
Für die Haltbarkeit.
Für die Haltbarkeit, genau. Von den gehackten Rauchmandeln behalte ich auch ein paar noch über, um nachher so ein bisschen so einen Crunch ins Pesto zu bringen,
die
ich dann nachher noch mit unterrühre. Ne?
Das heißt, die wirst du nicht komplett pürieren, sondern einfach nur klein hacken und drunter rühren.
Ich habe gerade noch vergessen, dass ich tatsächlich bei dem Grünkohlpesto auch noch ein bisschen auf Schärfe stehe. Und ich hacke auch immer noch eine Chili klein, die ich damit reinpacke.
Ja, sehr schön.
Die püriere ich allerdings auch nicht mit, damit man so ein bisschen die roten kleinen Stückchen noch sieht.
Das ist sowieso, finde ich, ein gutes Geheimnis für Pesto. Also generell, auch wenn es nicht nur um Grünkohl geht, sondern auch um andere Arten von Pestos, die man machen kann, nicht alle Zutaten zu pürieren.
Ja.
Sondern genau wie du das gesagt hast, paar irgendwie Nussstückchen überlassen. Ne, mit der Chili finde ich eine gute Idee. Sieht auch hübsch aus.
Genau.
Ne? Man hat ein bisschen mehr Biss oder noch irgendwas anderes auf der Zunge. Ne? Ist eine schöne Sache.
Und dann werden ganz normalen Nudeln gekocht.
Ja.
Ich nehme eine Schüssel, die ich neben den kochenden Nudeltopf stelle. Dort packe ich etwas von dem Pesto rein. Dann, wenn die Nudeln fast fertig sind, schöpfe ich etwas von dem Kochwasser ab, wo ein bisschen stärker von den Nudeln abgegeben wurde. Packe das zum Pesto, vermische das kurz, schütte die Nudeln ab und packe dann die Portion Nudeln, die ich essen möchte an einem Abend, in diese Schüssel rein, vermenge das Ganze sofort und dann kommen die Nudeln knallgrün auf die Teller. Ne? Was ich hier sehr schön finde, ist, was mir total gut schmecken, deswegen esse ich das wirklich schon seit lang oder bereite das seit langem zu, ist, du hast noch einen Grünkohlgeschmack, du hast dieses Rauchige der Mandel kommt gut durch und du hast diese Süße, finde ich auch toll, dass so ein bisschen durch die Rosine ein bisschen süßer wird. Ne?
Ja, herrlich.
Also mir schmeckt super gut.
Ja, also mir sind, während du das so erzählt hast, so zwei Abweichungen eingefallen zu, wie wenn ich Grünkohlpesto mache, habe ich jetzt diesen Winter tatsächlich auch schon mehrere gemacht und so ein bisschen experimentiert. Das eine ist, ich benutze den Grünkohl grundsätzlich roh, also ich blanchiere den nicht, deswegen fand ich das jetzt gerade interessant, dass du ihn blanchierst. Ich werde das auch mal ausprobieren, weil ich mal wissen möchte, was im Geschmack dann unterschiedlich ist, aber das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Also meiner war immer roh. Und das zweite war, aber das hat, glaube ich, was damit zu tun, dass du größere Mengen herstellst als ich. Bei mir kommt auch immer Nudelkochwasser ins Pesto, aber schon in die Pesto-Masse, die ich dann hinterher über die Nudeln gebe.
Verstehe.
So, ne? Aber ich mache ja immer nur eine Portion, deswegen eigentlich unterscheidet es sich nicht so wirklich.
Ja.
Ne? Und dann habe ich auch so ein bisschen experimentiert mit Sachen, die halt sich gut mit dem Grünkohl vertragen und was lecker schmeckt. Oder nach meinem Geschmack ist es so, dass zum Beispiel Walnüsse auch unheimlich gut harmonieren mit Grünkohl, weil der Grünkohl selber, also vor allem der rohe, ja auch so ein nussiges Aroma hat. Ne? Mhm. Die so ein bisschen, ganz klein bisschen vorher angeröstet. Ich tue grundsätzlich auch immer Zitronenschale abgeriebene rein, um so ein bisschen so eine Frische reinzubringen. Also das, finde ich, ist zum Beispiel eine nette Variante. Dann bin ich nicht selber drauf gekommen, sondern habe ich gelesen, aber schon ausprobiert. Was auch super passt, ist Zartbitterschokolade. Einfach nur einen ganz kleinen Abrieb. Ich habe tatsächlich, weiß ich nicht, auf 100 Gramm Grünkohl 4-5 Gramm von der Schokolade, weil die krass stark durchschmeckt, benutzt. Aber das war schon so ein bisschen abgefahren. Das habe ich irgendwo im Internet mal gelesen, dass das einer gemacht hat, dann mal so ausprobiert, hat noch ein bisschen was über. Das passte auf jeden Fall auch ganz gut. Und das Dritte, was ich ausprobiert habe, ist, nicht mit Nüssen zu arbeiten, sondern eine Avocado mit unterpüriert und das passt da auch ganz gut.
Ja, okay, ja, interessant. Was ich auch ganz wichtig finde, ist tatsächlich dieser ganz kleine Teil in der Zubereitung nachher, wenn die Nudeln gekocht sind, wie ich die mit dem Pesto verbinde. Also ich würde da wirklich niemals mehr Nudeln auf den Teller geben und jeder nimmt sich aus dem Glas so ein bisschen Pesto, weil ist auf dem Teller auch echt super schwer, das zu verrühren.
Ja, klar. Ne?
Und wenn, dann nehmen die Leute immer viel zu viel von dem Pesto, dann schmeckt alles nur noch nach dem Pesto, schmeckt die Nudel überhaupt nicht mehr. Also am besten ist wirklich schon vorher in einer Schüssel ein bisschen Pesto reinzutun, ein bisschen Nudelwasser reinzutun, dann die abgetropften Nudeln reingeben, durchmengen und dann auf den Teller geben.
Gebe dir 1000%ig recht, würde ich auch immer so machen. Ist auf jeden Fall die beste Methode, damit die Nudeln das annehmen.
Genau.
Ja, super. Cool. Das heißt, damit stellen wir auf unser wunderbares Grünkohlbuffet, was jetzt entsteht, als allererstes ein Gläschen von Billy gemachtes Grünkohlpesto mit Rauchmandeln darauf.
Genau.
Und wenn man Lust hat, vielleicht ein, zwei Varianten von dem, was ich gerade gesagt habe. Aber zumindest haben wir Grünkohlpesto. Das ist doch schon mal sehr gut.
Der Herd- und Ofen-Podcast. Geschichten aus der Küche.
Was steht als nächstes auf unserer Liste, Billy?
Ja, ich würde vorschlagen, wir sprechen mal über klassischen Grünkohl. Und mich würde natürlich besonders interessieren, wie du klassischen Grünkohl nicht nur vegetarisch, sondern sogar vegan zubereitest.
Ja, also der klassische Grünkohl ist ja das, was in Westfalen Grünkohl und Kartoffel durcheinander heißt.
Ne? Ja.
Also sprich eine Art Eintopf.
Ja.
Und da würde man ja, glaube ich, grundsätzlich hergehen, sich Grünkohl besorgen und Kartoffeln. Und dann ist die Zubereitung eigentlich ganz einfach. Man nimmt Zwiebeln, vielleicht ein bisschen Knoblauch, schwitzt sie in einem Topf an. Dann kommt der geputzte Grünkohl und die Kartoffeln dazu, werden kurz irgendwie untergehoben. Dann kommt eine Flüssigkeit dazu. In meinem Fall wäre das Gemüsebrühe. Mhm. Ne? Leute, die Fleisch essen, nehmen Fleischbrühe, Hühnerbrühe, keine Ahnung.
Mhm. Ne? Ja.
Und dann kocht das Ganze und wird hinterher mit irgendwas, was es sämig macht, vermengt, wenn Grünkohl und Kartoffeln durch sind.
Wenn man es mit Fleisch zubereitet, ist ja wahrscheinlich neben der Brühe auch noch irgendwie ein Mettentchen mit drin.
Mettentchen,
oder Kassler,
genau,
oder sonst
irgendwas. Kassler, das sind die Klassiker.
Kennst du eigentlich diesen Spruch, Grünkohl muss glänzen?
Nee, noch nie gehört.
Ja, das gibt es wirklich.
Ja.
Das ist so ein bisschen, da muss ein bisschen Fett rein, sagen viele Leute, weißt du? Damit, also zum Beispiel Schweineschmalz oder sonst irgendetwas. Ne? Das führt natürlich auch dazu, dass du aus dem eigentlich ja eher gesunden Essen oder nicht so belastenden Essen oder kalorienarm Essen natürlich dann doch eine ganz schöne Kalorienbombe werden kann.
Ja, natürlich, total. Ne? Also, aber grundsätzlich ist es eben so, dass wir diesen sehr einfachen Eintopf haben und am Schluss, wie gesagt, wenn Kartoffeln und Grünkohl gar sind, kommt irgendwas Sahneartiges, Schmand oder sonst was dazu und ein bisschen Säure. Bei Schmand wäre das schon gegeben. Wenn man Sahne benutzt, dann würde man vielleicht noch ein bisschen Zitronensaft oder sowas dazugeben. Finde ich schon relativ wichtig. Und Ich persönlich finde die Kombination Grünkohl und Senf ganz hervorragend. Mhm. Deswegen gehört für mich in so einen Grünkohl-Kartoffel-Durcheinander, also so einen Eintopf, auf jeden Fall auch immer ein Esslöffel Senf.
Ja, mhm. Kann ich mir gut vorstellen, weil ich meine, ich habe das jetzt noch nicht so gemacht, aber natürlich esse ich oft Senf dazu, wenn ich da Mettentchen habe oder sonst was.
Ja.
Ne? Also ja.
Ja, also das auf jeden Fall. Die vegane Variante ist im Grunde auch sehr einfach, weil man im Grunde das Einzige, was nicht vegan ist, was da reinkommt, von dem wir gerade gesprochen haben, wäre ja das Sahneartige. Hm. Und da behelfe ich mir immer ganz einfach damit. Also ich mache grundsätzlich dann so Pflanzensahnen selber. In diesem Fall würde ich hergehen und etwas Flüssigkeit zusammen mit Sonnenblumenkernen und Zitronensaft in meinen Vitamix tun, durchpürieren, volle Lotte, und dann gibt das im Ergebnis so eine ganz schöne Sahne- oder Schmandartige Creme mit einer schönen Säure durch den Zitronensaft, und die ist wunderbar geeignet und passt ganz hervorragend zu diesem eigentlich klassischen Grünkohleintopf.
Also ist ja auch wieder das Thema, Grünkohl muss glänzen, oder?
Grünkohl muss glänzen.
Ja.
Und dadurch kriegt natürlich auch der ganze Eintopf nochmal eine etwas cremigere Konsistenz, weil sonst wäre es ja eher so eine Suppe mit Einlage. Mhm. Ne? Gleichzeitig muss das Ganze noch so ein bisschen durchpüriert werden. Das haben wir eben noch vergessen. Mhm. Ne? Also am Schluss wird der Grünkohl und die Kartoffeln und entweder der Schmand beziehungsweise der vegane Sahneersatz, in meinem Fall selber hergestellt, mit dem Kartoffelstampfer noch ordentlich durchgestampft. Das ist der klassische Grünkohl. Und eine Sache eben kurz als Ergänzung. Ich finde immer, man hört häufig, für Kartoffelpüree oder ähnliche Sachen soll man mehlig kochende Kartoffeln hernehmen. Ich finde das ganz furchtbar. Ich finde, die Konsistenz von so einem Eintopf wird viel besser mit festkochenden Kartoffeln, weil sie sich auch beim Zerstampfen anders verhalten. Die werden eben nicht so mehlig, sondern sind saftiger und verbinden sich besser mit dem anderen. Wenn sie ein ganz klein bisschen stückig bleiben, finde ich das sogar angenehm. Das wäre der klassische Eintopf.
Ja, okay.
Du wolltest was ergänzen?
Ich wollte eigentlich nur sagen, du hattest vorhin von suppig gesprochen gerade eben. Ich hasse das total, wenn ich ein Grünkohlgericht vor mir habe, wo so viel Suppe, wie du gerade sagst, dabei ist. Ne? Das mag ich persönlich auch gar nicht. Also, wenn zu viel Flüssigkeit auf dem Teller ist.
Okay. Dann. Weil ich habe jetzt gedacht, du meinst die klassische Grünkohlsuppe. Weil das ist ja auch was Leckeres.
Ich kenne die klassische Grünkohlsuppe tatsächlich gar nicht. Also, bereiten wir das wirklich nie zu.
Kann man aber ganz cool und ganz easy machen. Also, der Anfang wäre im Grunde dasselbe: Zwiebeln, Knoblauch anschwitzen. Ordentlich Grünkohl rein, mit Zwiebeln und Knoblauch andünsten, dann kommt Flüssigkeit dazu, sodass der Grünkohl durchgaren kann, und am Schluss gießt man irgendwas Leckeres rein, ich finde am schönsten Kokosmilch, püriert das Ganze durch, würzt es entsprechend, manche mögen mit Muskat, manche mögen es eher eine zitrische Note und nehmen auch da wieder abgeriebene Zitronenschale und vielleicht ein bisschen Korianderpulver oder sowas, herrlich, eine total geile Suppe.
Ja. Ja, kannte ich noch nicht. Ja. Muss mal ganz kurz sagen, ich weiß gar nicht, ob die Hörer das jetzt hören. Wir haben hier Bauarbeitengeräusche im Hintergrund.
Weil dein Haus gerade renoviert
wird. Genau, also mein Haus. Ich wohne hier nur zur Miete, aber genau.
Ja.
Aber eigentlich war es für heute gar nicht geplant. Deswegen dachte ich, wir kommen hier gut durch. Aber sorry, irgendwie wird da doch
gehämmert. Falls man es hört.
Ja, falls
man es hört. Tut uns leid, genau. Lässt sich in diesem Fall nicht ändern. Okay. Ja, hervorragend.
Aber sind wir jetzt schon durch mit dem veganen Grünkohl?
Ja, es ist ja so einfach.
Ja.
Soll ich es nochmal sagen? Zwiebeln, Knoblauch anschwitzen, Kartoffeln und Grünkohl rein, warten, dass das so ein bisschen anbräunt, mit Flüssigkeit aufgießen, Viertelstunde warten, bis das Ganze durch ist. Dann kommt Schmand oder, wenn man Veganer ist, ein Schmandersatz dazu. Kann man entweder im Bioladen fertig kaufen oder man macht es selber nach der Methode, die ich gerade beschrieben habe. Mhm. Ich habe also Sonnenblumenkerne, Zitronensaft und noch ein bisschen mehr Flüssigkeit im Vitamix glatt püriert. Dann gibt es eine sehr schöne Creme, die ein bisschen säuerlich ist, und das Ganze wird zu den Kartoffeln und dem Grünkohl gegeben. Dann mit einem Kartoffelstampfer durchgestampft, und danach mit Salz, Pfeffer und auf jeden Fall bitte mit einem Esslöffel Senf abgeschmeckt.
Okay.
Fertig ist der Eintopf.
Also bei dir ist jetzt die Kartoffel schon dabei, ne?
Ja, klar.
Genau. Das passt jetzt nicht ganz. Ich habe gerade gedacht, ich würde es gerne mal so versuchen, wie du es gerade beschrieben hast, nur noch einen anderen Aspekt mit reinbringen, nämlich die Kartoffel dazuzulegen sozusagen. Ne? Und zwar kommt es daher, diese Überlegung, als ich meine Frau kennengelernt habe und wir das erste Mal Grünkohl zusammen gemacht haben, hat sie für mich etwas ganz Neues gemacht, was ich nicht kannte, was ich seitdem aber liebe. Und zwar süße Kartoffeln zum Grünkohl gegeben.
Mm. Mit süße Kartoffeln sind Süßkartoffeln gemeint.
Nein, überhaupt nicht. Sondern tatsächlich Kartoffeln mit Zucker, karamellisierte Kartoffeln.
Ah, interessant, toll. Genau.
Ist also jetzt kein neues Rezept oder sowas, nur eine Kleinigkeit, weil ich finde es tatsächlich gut. Wir hatten ja vorhin schon beim Grünkohlpesto ganz kurz darüber gesprochen, dass ich da Rosinen mit reinpacke, um auch so einen süßen Aspekt dabei zu haben.
Ja. Ne?
Und
der Aspekt der Zartbitterschokolade ist übrigens nicht anders.
Ist nicht anders, hast du recht, genau. Und bei so einem klassischen Grünkohlgericht, entweder so wie du ihn gerade vegetarisch-vegan beschrieben hast oder wie ich ihn auch kenne, natürlich klassisch so mit Kassler und Mettähnchen und so, ist er so ein bisschen herber vielleicht, ne? Und dazu eine Kartoffel, die normal gekocht wird, dann in Kartoffelhälften geschnitten wird, nochmal in viel Butter angebraten wird in der Pfanne. Wenn sie dann schon so ein bisschen Bräune angenommen hat, wird die mit Zucker bestreut und karamellisiert. Ist total lecker.
Das kann ich mir allerdings auch gut vorstellen.
Ich kannte das vorher gar nicht, habe das auch noch nie gehört. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht sogar ein Klassiker ist, der Grünkohlküche. Also eine Variante mit karamellisierten Kartoffeln. Aber seitdem machen wir das relativ häufig, weil diese beiden Geschmäcker halt gut harmonieren.
Ja, das muss ich unbedingt ausprobieren.
So ein bisschen diese... Also, diese ja, bitter ist vielleicht übertrieben beim Grünkohl, aber du weißt, was ich meine, oder?
Also ja, absolut.
Das Herbe.
Ja,
so, ne?
Ja, aber toll, tolle Idee.
Ja,
und dann hätte man also diese karamellisierten Kartoffeln und Grünkohlgemüse, wenn du so willst.
Ja,
ne?
Genau,
weil's erst im Mund oder auf dem Teller vermengt wird und nicht schon im Topf.
Genau, man müsste bei deinem Rezept müsste man einfach die Kartoffeln dann da rauslassen.
Ja klar, ne? Und einzeln zubereiten.
Ne? Genau, einzeln zubereiten.
Ja, aber herrlich, ist so eine schöne Variante.
Finde ich auch.
Das probiere ich auf jeden Fall noch aus. Das finde ich gut.
Ja, schön.
Klasse. Okay, dann hätten wir also die vegetarische oder vegane Variante des klassischen Grünkohleintopfes, was wir auch mit auf unser Buffet stellen und gleichzeitig noch diese wunderbare Idee deiner Frau, die Kartoffeln zu karamellisieren.
Genau.
Und auch das als Variante stellen wir dazu. Sieht ja schon nicht schlecht aus.
Dann haben wir das Grünkohlpesto noch dabei.
Herrlich. Ne?
Grünkohlpesto.
Ja, Pesto.
Das Grünkohlpesto ist dabei und ich würde sagen, das machen wir mal wieder mal einen Wissensblock, oder?
Genau. Was den Aufsager, den wir eben schon gehört haben, den Grünkohl, glaube ich, gut ergänzt, ist das Interview, was ich geführt habe mit dem Biolandbauern Günther Herzkamp, den wir auch schon ein paar Mal im Interview hatten. Ich habe ihn ja getroffen zu einem Interview zu unserem letzten Thema, nämlich Winterküche. Da hat er über Wintergemüse gesprochen und ich habe mit ihm einen extra Blog aufgenommen zu Grünkohl, wo ich ihn nochmal speziell nach diesem Gemüse gefragt habe und aus Sicht desjenigen, der es eben anbaut, was es da mit Grünkohl auf sich hat. Im Speziellen wollen wir uns beschäftigen mit Grünkohl und da vielleicht erstmal die allererste Frage, vielleicht können Sie mal beschreiben, also von der, ich sag mal mit meinen Worten, Aussaat bis zur Ernte, was nimmt der für einen Weg? Also was macht man, wenn man den anbaut?
Wir säen den aus, habe ich gar nicht so genau im Kopf, Juli irgendwie meine ich die Zeit, wird er ausgesät und wird als Pflanze vorgezogen im Treibhaus. Ja, dann wird er nachher, wenn er groß genug ist, nach draußen hin ausgepflanzt. Dann decken wir den mit Netze ab. Gerade bei Kohl hat man sehr viele Schädlinge, so mit Drehherzmücke und Raupen, also hier Kohlweißlinge und Kohlschaben und alles. Aber da ist dieses Kulturschutznetz, macht schon gute Dienste. Ja, und wenn das dann zum Herbst hingeht, meist hat so Oktober, dann ist der Grünkohl auch schon richtig groß. Aber wird das Netz runtergemacht, weil Mitte Oktober ist das so ziemlich vorbei mit Schädlingen draußen. Ja, und dann steht er da noch, bis der erste Frost kommt. Und dann, und dann kann man sozusagen verkaufen. Geschmacklich ging es auch schon, wenn er eine gewisse Zeit an Temperaturen gerade über Null reicht auch schon. Er muss nicht unbedingt Frost haben, aber die meisten Kunden wollen gerne Frost haben.
In der Bevölkerung hält sich hartnäckig der Glaube, Grünkohl müsste Frost haben. Aber das ist nicht der Fall.
Nicht unbedingt, nee.
Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, also Schädlinge sind ein Problem für den Grünkohl. Gibt es sonst Probleme, also wenn man nach Biolandrichtlinien arbeitet?
Erst im Anfang, wenn wir die pflanzen, dann haben wir trotz Netzabdeckung, haben wir teilweise manchmal Probleme mit Dohlen. Die sehen den Grünkohl, der hat unterm Keimblatt so ein Stielchen, dann meinen die Dohlen, oh, was ist das? Und dann hacken die durchs Netz oft auf das Stielchen und hacken die Pflanze kaputt. Haben wir sehr viel mit Probleme mit Dohlen, also dass sie trotz Netz wohl Pflanzen kaputt hacken. Ne? Sowieso, ich muss sowieso alles, ja, alles Erdenkliche sozusagen mit Netz sofort nach dem Pflanzen zudecken, weil die Dohlen sind so neugierig, die ziehen sämtliche Pflanzen, obwohl die das gar nicht mögen, die ziehen es einfach nur raus, lassen liegen und nur eben gucken, warum hat er da den Boden reingesteckt?
Ja, also Neugier und gar nicht Hunger.
Ich denke mal Neugier. Ich weiß es auch nicht. Oder ob die da drunter gucken, weil da so ein Bällchen rauskommt. Ob da drunten, unten drunter vielleicht ein Wurm zu finden ist oder so. Ne?
Auf jeden Fall. Sind ja Fleischfresser, ne?
Eigentlich so. Würmer und so mögen die gerne. Ja.
Ich habe gelesen, jetzt nochmal zum Thema Grünkohl, dass es so ist, dass wenn man den an einer Stelle angebaut hat, dass mehrere Jahre an der gleichen Stelle nicht angebaut werden darf. Ist das so?
Ja, das ist aber nicht nur bei Grünkohl, sondern gerade bei den ganzen Kohlsachen. Ob das jetzt zum Beispiel Radieschen ist auch ein Kohl, Rucola ist Kohl, Stiemus, Rotkohl, Weißkohl, Grünkohl, Rosenkohl, alles Kohlrabi. Kohl hat schnell diese Krankheit Kohlhernie. Das ist eine Pilzkrankheit und wenn man da Probleme hat, dann sollte man nach Möglichkeit so alle 5 Jahre nur so mit Kohl auf der gleichen Fläche wiederkommen.
Und gilt das für alle Kohlsorten? Sprich, Sie können den Grünkohl auch nicht dahin pflanzen, wo im Jahr vorher die Radieschen standen?
Ja, ich meine, Radieschen sind sehr schnell wachsen. Oh, nein, da
soll nur ein Beispiel sein.
Ne? Ja, aber eigentlich schon. Wo Weißkohl stand, da wird nächstes Jahr kein Grünkohl oder kein Rosenkohl oder so hingepflanzt. Ne? Man weiß genau, ist auch vom Bioland vorgeschrieben, man weiß genau, auf welche Felder wo was angepflanzt worden ist. Über Jahre dann sieht man dann und dann, oh ja, die und die Fläche ist noch, die war schon lange nicht mehr mit Kohl, da kann man das machen.
Okay, muss man aufpassen. Wahnsinn.
Ja, das nennt sich dann Fruchtfolge, muss man einhalten. Und bei Kohl ist es ganz wichtig. Ne?
Alles klar, dann war es das im Prinzip. Letzte Frage natürlich, Grünkohl, wie essen Sie denn am liebsten?
Ja, normalerweise ganz klassisch so mit Kartoffeln durcheinander. Ja.
Als Eintopf.
Als Eintopf, mit Entchen dabei. Ich habe letztens war ich essen gewesen und da war es getrennt mit Bratkartoffeln. War auch sehr lecker.
Ist ganz gut, finde ich. Er greift am Schluss das auf, was wir gerade vorgestellt haben. Nämlich Grünkohlkartoffel durcheinander und auch,
getrennt.
Was du ergänzt hast, getrennt genau. Voneinander.
Aber auch geile Geschichte, das mit den Dohlen. Ne?
Herrlich. Hätte ich nie gedacht. Bei Schädlingen denkt man immer daran, genau was er sagt, ne? Irgendwelche Mücken, Würmer, Zikaden, keine Ahnung. Was ist es? Die Dohle.
Dohlen.
Hackt den Grünkohl kaputt. Ja.
Und das Wort Netzabdeckung habe ich diesmal im ganz anderen Zusammenhang gehört. Hat er auch schon
stimmt,
gesprochen.
Du hast recht, genau. Sonst geht es immer um Handys.
Ja, ja.
Bin ich gar nicht drauf gekommen. Ja.
Und interessant fand ich auch, er hat vorhin, ich kannte den Begriff auch nicht, von einem Weißling gesprochen. Hast du das auch gehört?
Kohlweißling.
Ja.
Das ist der Falter.
Der Falter, ein Wurm erst, ne? Oder?
Ist erst eine Raupe, wie jeder Schmetterling.
Genau. Ja, klar. Ne? Genau, weil ich glaube jetzt nicht, dass er den Falter meinte, sondern den Wurm erstmal meinte jetzt.
Ja, klar, der Falter frisst nicht mehr am Kohl.
Ich habe hier letztens auch in meiner Gemüsekiste, hatte ich auch Grünkohl und habe den dann für das Pesto, was wir vorhin besprochen haben, habe ich den auch blanchiert und habe vorher natürlich klein geschnitten, sauber gemacht und so weiter. Und als ich das dann raus abgetropft und so ein bisschen ausfringen wollte, ein riesen Ömmel war da drin, so ein weißer, großer Wurm, ja, natürlich schon schön ausgekocht. Ne?
Lecker.
Jo, jetzt habe ich auch wirklich überlegt, ich bin ja auch ein bisschen eine Mimose, was mache ich jetzt damit? Ist das jetzt alles für zum Wegschmeißen oder nicht? Ne?
Ja,
ich habe mich dann echt entschieden, dass ich das einfach trotzdem benutze. Ne? Ja. So, was hättest du gemacht?
Ja, ich bin ehrlich gesagt auch nicht sicher, aber ich hätte genauso mimosenartig reagiert und es mir überlegt. Ich glaube, ich hätte, damit ich es nicht selber entscheiden muss, meine Frau gefragt.
Ja, also ich meine, weil ich habe das einfach gesehen. Ich glaube natürlich, dass ganz häufig, ob ich Blumenkohl mache oder sonst was, irgendwo noch Kleinzeugs drin ist und das wird einfach mitgegessen. Dann sehe ich es aber nicht. Aber jetzt hatte ich diesen riesen Oschi, diesen Weißling, den habe ich einfach gesehen, ne? Und das hat mir dann schon Gedanken gemacht. Aber,
ja, klar. Naja. Ja, das ist aber der Klassiker, wenn man Biogemüse kauft. Es darf halt nicht gespritzt werden oder sonst wie behandelt und deswegen hat man des Öfteren was drauf. Ich habe regelmäßig, wenn ich im Hofladen einkaufe, immer mal wieder sowas wie kleine Schnecken auf den Gemüsen oder sonst was. Aber das gehört eben dazu. Ich habe lieber eine kleine Schnecke da sitzen, als irgendwelche Pestizide und Pflanzenschutzmittel.
Ja.
Ist doch ganz klar.
Ja klar, natürlich.
Und deswegen ist auch richtig, finde ich eigentlich, was du gemacht hast, nämlich wurde ja gekocht, also doch bitte, dann kann man es auch essen.
Genau. Peter, du hast ein paar Tipps, Ein paar Kleinigkeiten zum Thema Lagern von Grünkohl, Einkauf und so weiter, ist das richtig?
Ja, aber nur ganz kurz und ergänzend zu dem Interview. Mhm. Mir ist vor kurzem was aufgefallen, Grünkohl, wenn man ihn schon etwas länger zu Hause hat, wird er ja ein wenig welk, einfach weil Wasser fehlt oder sonst was. Viele Leute schmeißen ihn dann weg. Mhm. Ne? Das muss man aber nicht, weil man kann ihn wirklich wieder hinbringen, als wäre er wie frisch geerntet, indem man ihn erstmal klassisch putzt, sprich die Blätter, die dann vielleicht schon etwas weicher sind, von den Strünken schneidet. Und ich zerteile sie dann in, ich sag jetzt mal, mundgerechte Stücke, also die Größe von Kartoffelchips, und packe sie in eine Salatschleuder und lasse das Ganze mit Wasser volllaufen. Mhm. Und dann einfach eine Stunde stehen lassen. Dann saugen sich diese Blätter nämlich wieder komplett voll mit Wasser.
Super.
Und sind wieder total stramm und fest und genauso wie wenn man den Grünkohl frisch erntet. Mhm. Das ist eine super Methode und danach kannst du ihn auch genauso wieder weiter verwenden.
Habe ich noch nie gehört.
Ja.
Ganz toll. Wie ist es, wenn der, bei mir wird er auch schon mal manchmal so ein bisschen gelb. Grün wird er dann wieder nicht.
Ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also mit einem gelben habe ich es tatsächlich nicht versucht, sondern meiner war halt einfach schon so schlaff, ne?
Ja,
und
genau.
Hing unmotiviert in der Ecke rum. Mhm. Ne? Und das ist ja eigentlich der Zeitpunkt, wo viele Leute das Gemüse dann wegschmeißen würden. Aber beim Grünkohl muss man es wirklich nicht, weil einfach nur putzen wie gehabt, in Wasser einlegen und nach 1-2 Stunden ist er wieder wie neu. Mhm. Finde ich total super. Mhm. Zum Lagern ist mir noch eingefallen, es gibt die Lagerung in der Gefriertruhe, es gibt die Lagerung im Kühlschrank. Der hält sich ja auch ewig tatsächlich, so ein Grünkohl, finde ich, wenn er kalt gelagert wird. Ich lagere meinen zum Beispiel auch immer draußen, jetzt im Winter. Ich lagere den immer, ich lege den einfach immer auf den Boden, bei uns unterm Gartentisch. Da sitzt im Moment sowieso keiner dran, ne? Deswegen liegt er da einfach, also sprich von Niederschlag geschützt. Aber das war's. Dann liegt er da irgendwie, bis ich ihn verbrauchen will. Und es war tatsächlich so, weil die letzten Nächte war es bei uns echt mal so minus 12 Grad oder so, war schon richtig kalt. Ne? Und dann war der auch, nachdem ich ihn reingeholt habe, auch wieder so unmotiviert.
Ja.
Ne? Und dann habe ich wieder den gleichen Trick angewendet, habe ihn trotzdem eben von den Blättern geschnitten, 2 Stunden in Wasser eingelegt, zack, wie neu.
Mhm.
Ne?
Ja.
Also absolut perfekt.
Ja, super.
Also das ist irgendwie zur Lagerung nochmal ein guter Tipp. Und ich finde, was man auch gut machen kann, ist den Grünkohl fertig putzen und in fertig geputzt und gewaschen einzufrieren.
Mhm.
Weil dann ist er nämlich sofort kochfertig. Wenn ich also jetzt mein klassisches Kartoffeldurcheinander machen wollte, wie wir das eben vorgestellt haben, dann kann ich einfach den gefrorenen Grünkohl, sobald ich soweit bin, aus der Truhe holen. Schon fertig kleingeschnitten ist er ja dann.
Genau.
In meinen Eintopf schütten. Der wird natürlich durch die Hitze des Topfes, ist der sofort aufgetaut.
Genau.
Und dann gart er ganz normal.
So gibt es ihn ja auch oft im Supermarkt, auch in der Kühltheke. Mhm. Ne? Das ist auch ein super Tipp, wenn man den Grünkohl einfrieren möchte. Wenn man ihn einfach nur in den Kühlschrank packt, sollte man es so nicht machen, weil jede Schnittfläche natürlich die Oberfläche vergrößert und der dann doch schneller schlecht wird.
Nein, im Kühlschrank nur im Ganzen.
Im Ganzen, wollte ich nur nochmal ergänzen.
Absolut. Nein, super. Genau, aber ich finde, das sind wichtige Hinweise.
Ja,
ne?
Genau.
Mhm. Ja, toll. Ja. Okay, klasse. Dann kommen wir mal zu dem nächsten, was wir auf unser wunderbares Buffet stellen.
Genau.
Auf dem jetzt schon draufsteht, verschiedene Sorten von Pesto, Grünkohlkartoffel durcheinander, die klassische Zubereitungsweise, aber durchaus mal als Idee, wie man sie vegan und vegetarisch machen kann. Und genau die wunderbare Ergänzung von deiner Frau mit karamellisierten Kartoffeln.
Genau.
Nicht zu verwechseln mit der Süßkartoffel.
Ja.
Das war, was ich zuerst dachte, stimmt aber nicht. Und was hast du als nächstes für uns?
Salat.
Hammer.
Und zwar, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, wenn ich das Pesto mache, dann blanchiere ich den Grünkohl vorher. Du hattest gesagt, du nimmst
ich mache es nicht, ich nehme ihn roh.
Du machst es nicht. Ne? Ich finde, wenn du einen frischen Grünkohl auf dem Tisch hast und einfach den schon geputzt hast und steckst dir mal davon so ein kleines Stückchen im Mund.
Ja.
Ich finde, dass Grünkohl roh total gut schmeckt.
Hammermäßig. Leicht nussig.
Genau.
Und dadurch, dass die Blätter ja, die sind ja deutlich fester als jetzt Salatblätter, dadurch hat er auch einen guten Biss,
finde ich. Ja, so einen richtigen Crunch hat er.
Das macht ihn auch nochmal besonders.
Total geil, finde ich auch. Und da liegt es natürlich nahe, den eben nicht zu kochen, zu garen und so weiter, sondern den eben, so wie du es auch bei deinem Pesto machst, roh zu verarbeiten, natürlich waschen und so weiter. Klar.
Ne? Ist ja Logo.
Und ich habe schon des Öfteren damit einen schönen Salat gemacht. Ist eigentlich nichts Besonderes. Man kann den wie Salat variieren. Ich ersetze wirklich den kompletten Salat, also was ich sonst nehme, durch den Grünkohl. Und was ich letztens gemacht habe, und das Rezept möchte ich auch nochmal in die Shownotes stellen, weil ich es ganz schön finde. Schau mal, ich habe hier nochmal ein Foto auf meinem Handy davon. Sieht auch ganz gut aus.
Ne? Oh, Ja, möchte ich sofort zu mir nehmen.
Sieht frisch aus.
Ja, ne? Absolut.
Das ist also Grünkohl geputzt, schon mal zur Seite stellen. Ich schneide etwas Chili, eine Frühlingszwiebel oder zwei Frühlingszwiebeln in dünne Scheiben schneiden und nehme einige Erdnüsse, die ich in einer Pfanne anröste und etwas karamellisiere.
Auch karamellisierst.
Ja, du merkst schon, irgendwie ist es immer bei Grünkohl dieses Herbe des Grünkohls und Nussige mit einer Süße zusammen.
Kleine Süße zusammen, ja, genau. Absolut.
Aber jetzt mache ich auch was, was du auch vorhin beschrieben hast, nämlich ich möchte auch ein bisschen was Zitroniges dabei haben. Ne? Und deswegen ist die Salatsoße und die Vinaigrette besteht aus einer ausgepressten Limette, also Limettensaft, mit Olivenöl vermischt, Salz und Pfeffer.
Ja.
Jetzt muss dann auch noch irgendeine Süße dazu. Also man kann ein bisschen Ahornsirup tatsächlich da rein tun, Honig da rein tun.
Lecker.
Je nachdem, welche Süße man dazu haben möchte. Daraus mache ich eine Vinaigrette. Und dann wird alles so ein bisschen durchmengt. Ne? Also der Grünkohl mit der Chili, mit der Frühlingszwiebel. Auch da habe ich, weil ich drauf stehe, ein paar Rosinen drüber gestreut. Und das ist ein ganz toller Salat, der immer noch den nussigen Grünkohlgeschmack durchlässt sozusagen, schmeckst du immer noch. Du hast dieses Crunchige vom Grünkohl, ab und zu trifft man auf eine kandierte Erdnuss, was auch lecker ist.
Herrlich.
Oder eine Rosine, Chilischärfe dabei, also ganz toll.
Super, super. Gibt es bestimmte Regeln, die du befolgst, wenn du eine Vinaigrette machst? Ich war mit einem bestimmten Hintergrund, wir haben eine Hörerfrage gekriegt per E-Mail von Hendrik aus Hamburg und er schreibt hier also: Im Alltag koche ich oft ohne Kochbuch. Ich finde es spannend, bestimmte Grundregeln oder Relationen zu verinnerlichen, mit denen man kochen, aber auch experimentieren kann. Das umfasst zum Beispiel Jamie Olivers Tipp, dass man für eine Salatsoße grob 1/4 Essig-Säure und 3/4 Öl braucht und ansonsten alle Freiheiten hat.
Ja.
Ist dir sowas bekannt? Machst du sowas?
Also, auf was ich achte, ist, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt mit der Säure starte. Also den Essig nehme oder jetzt Limettensaft nehme und da erstmal die Kräuter und Gewürze reinpacke, bevor das Öl dazu kommt.
Interessant. Weil das einen Grund?
Ja, weil sich das besser vermengt, meiner Meinung nach. Ne? Jetzt, wenn ich erst nur die Säure habe und dann erst das Öl dazu gebe.
Okay. Ne? Und darf ich nochmal eben einhaken?
Ja, bitte.
Besser vermengt, wie vermengst du es denn? Also ich meine, rührst du es um oder tust du es in einen Glasdeckel drauf und schüttelst machst du?
Da gibt es diese verschiedenen Methoden. Ich variiere da tatsächlich. Ne?
Ja, ich frage nur deswegen, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich packe es zum Beispiel in ein Glas mit Deckel und schüttel, ob dann dieser Vorteil, den du gerade beschreibst, nämlich erst nur die Säure zu benutzen mit den anderen Zutaten, ob der dann auch zum Tragen kommt?
Kann ich dir wirklich nicht sagen.
Okay.
Ich mache es einfach so. Weißt du, manche Dinge hat man sich einfach so angewöhnt.
Klar. Ne?
Also ich nehme zuerst die Säure, packe dann Salz und Pfeffer dabei.
Ja,
manchmal kommt auch ein bisschen Senf dazu, finde ich auch toll in einer Salatsoße.
Ja.
Mische das dann, auch dann die Süße kommt auch dazu. Wenn es jetzt Zucker ist, ist es halt Zucker. Wenn es Honig ist, Honig. Und dann im zweiten Schritt füge ich das Öl dazu. Und wie du gerade gesagt hast, so einen Schüttelbecher habe ich auch. Manchmal mache ich auch so eine Methode, dass ich so einen flachen Suppenteller nehme, dort alles reintue, mit dem Schneebesen durchgehe.
Ja,
tatsächlich. Genau. Ne?
Ja.
Finde ich auch gut.
Ja.
Ne? Aber ganz früher hatte ich auch mal so ein elektronisches Gerät gehabt, so einen kleinen Quirl, falls du das noch kennst. Aber habe ich gar keinen Bock mehr zu, weil das war mal so Mode vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren.
Ja, das sind alles so Gadgets, die man nicht braucht.
Gadgets, jetzt ist die Batterie dann immer alle.
Ja, das ist Katastrophe.
Katastrophe, also braucht man nicht. Ne?
Nein, natürlich nicht. Ich nehme auch immer einfach ein ausrangiertes Marmeladenglas mit Deckel, alle Zutaten rein, Deckel drauf zuschrauben, durchshaken und dann hast du die Vinaigrette so, ne? Aber nochmal das aufzugreifen, was er sagt, benutzt du zum Beispiel mehr Öl als Säure? Weil er beschreibt ich persönlich habe es jetzt noch nicht gelesen, aber er sagt ja, Jamie Oliver sagt, 3/4 Öl, 1/4 Säure.
Ja, also ich würde ihm auf jeden Fall recht geben, also immer mehr Öl als Säure. Ne?
Ja.
Ganz einfach, weil es mir auch sonst zu sauer wird. Hm. Ne? Allerdings mache ich etwas, wodurch es, glaube ich, dann keine Vinaigrette mehr ist, keine klassische Vinaigrette mehr ist. Ich packe auch noch Wasser dazu.
Ne? Oh, interessant.
Weil mir das einfach sonst tatsächlich auch zu ölig ist. Also ich würde mal schon tippen, dass auf 2 Esslöffel Säure ich fast 6 Esslöffel Öl tun würde.
Das wäre ja genau das Verhältnis, was er sagt.
Das für mich ein runder Geschmack ist. Ist mir aber manchmal ein bisschen zu viel Öl dann einfach auch so im Salat. Und dann ersetzt sich schon mal 2 Löffel Öl mit 2 Löffel Wasser.
Ja.
Und das funktioniert auch. Das wird trotzdem eine Emulsion. Und
Ja, klasse. Hattest du gerade, ich weiß es nicht mehr ganz genau, für die Vinaigrette, für den Grünkohlsalat beschrieben, dass du etwas Chili da reinmachst und ein bisschen Schärfe?
Ja.
Das finde ich ist sowieso auch nochmal ein guter Tipp für Vinaigrettes. Schärfe zu benutzen. Mhm. Viele Leute machen das nicht und oder kennen das nicht, aber Schärfe im Salat macht sich häufig sehr gut. Man kann auch Cayennepfeffer oder Chilipulver häufig nehmen, mhm. finde ich, für solche Vinaigrettes. Je nach Geschmack mehr oder weniger, wer es richtig scharf mag, kann auch ruhig mal ein bisschen mit mehr experimentieren. Aber ich finde, das macht sich echt gut und bringt nochmal eine neue Note rein, weil eigentlich kennt man Salatsoßen ja nicht scharf.
Mm, ja.
Macht sich aber gut, finde ich.
Ja, ja.
Ne? Nur als auch. Kleiner ergänzender Hinweis. Mm. Toll. Also stellen wir noch Grünkohlsalat auf unser Buffet.
Ja.
Es wird immer bunter, voller, grüner und knackiger.
Der Herd- und Ofen-Podcast. Geschichten aus der Küche.
Und wir haben noch was für unser wunderbares Grünkohlbuffet, nämlich, jetzt wird's spannend, und fernöstlich, Grünkohl-Kimchi.
Ja. Da habe ich ja vor einiger Zeit wirklich ein super leckeres Kimchi auch bei dir gegessen, Peter. Sauscharf, muss ich sagen. Für mich fast eine Ecke zu scharf.
Es war wirklich hammerscharf.
Und ich kann eigentlich, glaube ich, scharf essen. Ja. Also für viele meiner Bekannten, da wäre das die Todesstrafe gewesen.
Ja, ja.
Aber trotzdem ist es wirklich sehr lecker.
Ja.
Erzähl doch überhaupt mal vielleicht Kimchi, was das ist.
Kimchi ist ein koreanisches Gericht, schon sehr alt, ist ein koreanisches Nationalgericht und entstanden im Grunde aus der Notwendigkeit, dass sich die Leute zu der Zeit, als es noch keine Kühlschränke gab, eine Möglichkeit schaffen mussten, sich Gemüse haltbar zu machen.
Hm.
Das hat es in Fernost gegeben, zum Beispiel in Korea eben durch das Kimchi. Und Kimchi ist haltbar gemachtes, wie erklären wir sofort, ein haltbar gemachter Chinakohl.
Ja.
Chinakohl wird fermentiert und ich sag mal sauer haltbar gemacht.
Mhm.
Wir hier in Europa kennen die Methode des Sauerkrauts. Das ist also was Ähnliches. Da nimmt man den Weißkohl und brauchte eben zu Zeiten, als es eben noch keine Kühlschränke gab, eine Methode, sich den für lange Zeit haltbar zu machen. Damit du ihn in Tontöpfen oder was auch immer im Keller lagern konntest und dann zu gegebener Zeit nach 3 Monaten auch noch im Winter zu dir nehmen konntest, was du Monate vorher in deinem eigenen Garten geerntet hast. Und in Korea ist es eben nicht anders, nur da hantieren sie halt nicht mit Weißkohl, sondern haben den Chinakohl, den klassischen. Und der wird einfach fermentiert. Dieser Fermentationsprozess wird angestoßen dadurch, dass man den Chinakohl zuerst etwas zerkleinert. Die Blätter, ich mache es jetzt nicht detailreich, die Blätter werden also mit Salz eingerieben und dann 1, 2, 3 Stunden liegen gelassen. Dadurch werden sie sehr weich und jede Menge Wasser tritt aus. Dann wird das Salz und das Wasser abgespült und dann wird eine Gewürzpaste hergestellt, unter anderem aus Knoblauch, Frühlingszwiebeln, Möhren, Rettich und vor allem ordentlich Chili.
Absolut, ja.
Und das Chili ist auch eines der Zutaten, die dafür sorgt, dass das Kimchi lange haltbar bleibt. Mhm. Und dann wird dieses schon durch das Salz weichgemachte und ausgespülte, dieser ausgespülte Chinakohl einfach mit dieser Marinade vermengt, in Gefäße gepresst. In Korea nimmt man einen sogenannten Ongi. Das ist also nichts anderes als das klassische Tontopfgefäß, in dem auch Sauerkraut gemacht wird. Nur in Korea heißt das Ding eben Ongi.
Mhm.
Der marinierte Chinakohl wird da reingefüllt, Deckel drauf, dann muss es 2 Tage stehen und danach ist es im Grunde schon essfertig und wird aber durch den Fermentationsprozess im Laufe der Wochen und auch Monate immer saurer.
Mhm.
Genau wie bei uns das Sauerkraut, hat aber geschmacklich, nur für diejenigen, die es nicht kennen, mit Sauerkraut nur wirklich absolut gar nichts zu tun.
Nein, es ist eine sauer-scharfe, ein sauer-scharfer Geschmack, würde ich sagen.
Absolut, genau. Und es ist tatsächlich, was ich eben meinte, ein koreanisches Nationalgericht. 2 Hinweise darauf. Erstens, es wird zu jeder Mahlzeit gereicht, zumindest eine kleine Portion. Es gibt auch ganz viele koreanische Gerichte, in die einfach Kimchi als Zutat reinkommt.
Das kennen wir vom Sauerkraut auch nicht, ne? Das Sauerkraut wird bei uns auch nicht zu jeder Tageszeit serviert und gibt es auch nicht zu jedem Rezept.
Nein, genau. Aber bei denen wird es eben immer dazu gereicht. Das ist eine Tradition, die, glaube ich, auch entstanden ist aus der Zeit, die wir gerade beschrieben haben, wo es eben noch keine Kühlschränke gab und wo es wichtig war, weil das Kimchi sehr vitaminreich ist, sich ausreichend Nährstoffe zuführen zu können.
Ne? Mhm.
Und das ist das eine. Und das zweite ist, dass in Korea, zumindest in der Tradition früher, nur diejenige Frau als gute Hausfrau galt, die ein gutes Kimchi machen konnte.
Mhm.
Aber ich finde, Kimchi ist ein wunderbarer Exportartikel aus Korea. Und ich bin da geradezu süchtig nach.
Also ich finde das auch super.
Ganz kleiner Satz eben dazu. Ich muss vor allem auch sagen, ich habe einen guten Tipp bekommen, nämlich Kimchi ist nicht erst gebrauchsfertig, nachdem es 1, 2, 3 Tage schon angesäuert ist, sondern wenn ich Kimchi mache, behalte ich von dem ganz frisch angerichteten Kimchi einen kleinen Teil zurück und verzehre den sofort, weil dieses frisch gemachte Kimchi, dieser frisch eingelegte Chinakohl in dieser Marinade ist dermaßen lecker, mit ein bisschen Sesamsamen bestreut, entweder pur oder mit ein bisschen Reis, selbst zu einer Scheibe Brot.
Mm. Hammer. Ja. Du hattest ja gerade gesagt, der wird immer saurer, wenn man den jetzt irgendwo stehen hat. Wenn man diesen Fermentationsprozess unterbrechen möchte, wenn es irgendwann reicht, kann man ihn in den Kühlschrank packen und dann fermentiert er eigentlich nicht mehr weiter. Dann wird der Prozess gestoppt oder auf jeden Fall ganz stark verlangsamt, sodass er dann nicht immer saurer wird.
Ne? Das habe ich eben gemeint. Man kann dadurch, wie lange man ihn bei Raumtemperatur stehen lässt, nach der Herstellung so ein bisschen das einnorden. Manche lassen es nur einen Tag stehen, manche zwei. Genau. Dann ist aber schon ordentlich die Fermentation eingesetzt. Aber was ich gerade beschreiben wollte, war, auch im Kühlschrank reift es nach. Hm. Ne? Und nach 8 Wochen schmeckt das Kimchi anders als nach 5 Tagen im Kühlschrank. Hm, ja. Aber es ist genau wie du sagst, der Prozess läuft dann sehr viel langsamer.
Ja, sehr viel langsamer, auf jeden Fall. Ja. Und jetzt ist es so, dass ich glaube, so im klassischen Kimchi ja auch verschiedene Zutaten dabei sind, die man so im Asien-Geschäft kaufen kann. Das ist zum Beispiel die Fischsoße oder es gibt auch so eine fermentierte Shrimp-Paste, die da noch reinkommt. Das ist natürlich auch etwas, was diesen Kimchi-Geschmack ausmacht. Du isst sowas ja nicht.
Ich nehme einfach Sojasauce, ne? Und habe es auch noch nie jetzt irgendwie vermisst.
Ja.
Es kann sogar sein, auch wenn ich auf sowas natürlich eigentlich achte, dass mir in einem koreanischen Restaurant auch mal Kimchi untergejubelt wurde, wo Fischpaste oder sonst was
dann ist
drin
das halt
war.
Jetzt so,
ne? Aber ich wollte nur sagen, ich schmecke da jetzt keinen großen Unterschied zu dem, wie ich es mache und wo es eben nicht drin ist.
Genau, also die Fischsoße ist für mich jetzt nicht ganz unwichtig, weil die bringt so einen gewissen Umami-Geschmack noch dazu. Ne? Mhm. Aber ich habe das ehrlich gesagt auch schon ganz häufig in einer total vegetarischen Variante
gemacht,
auch selber gemacht.
Ach, selber gemacht, ja, okay.
Genau, und finde ich auch überhaupt kein Problem.
Ja.
Also gebe ich dir recht. Ich glaube, dass zum klassischen Kimchi das dazugehört, also zu den wirklich klassischen Rezepten. Mhm. Aber so, jetzt sind wir natürlich beim Grünkohl.
Ja, ja. Ne? Ich bin schon ganz gespannt.
Ja, eigentlich ist es gar keine große Sache. Man kann aber tatsächlich... Wir haben ja hier nun mal auch das Thema Grünkohl und ich habe jetzt schon des Öfteren ein Kimchi gemacht und den Chinakohl durch Grünkohl ersetzt.
Finde ich so geil.
Und es ist auch wirklich lecker, auch wenn natürlich durch diese Schärfe und das Saure vielleicht der Grünkohl jetzt nicht mehr so super nach vorne geht vom Geschmack. Ne? Mhm. Merkt man trotzdem noch einen Unterschied und eigentlich bleibt alles so, wie du es gerade beschrieben hast, ne? Von den Zutaten her, nur statt Chinakohl Grünkohl. Und dass ich auch hier, ich weiß nicht, ob es auch anders geht, bitte probiert es aus, aber auch den Grünkohl vorher blanchiere. Allerdings nicht wie beim Pesto, 10 Minuten, dass er richtig durch ist, sondern wirklich so 2 Minuten. Dann hole ich ihn raus.
Wie verändert er in den 2 Minuten seine Konsistenz? Wird er weicher?
Ja,
oder
natürlich.
Was
genau.
Ja, okay.
Er ist nicht mehr ganz so crunchy, nicht mehr ganz so bissfest jetzt. Ne? Und dann hole ich ihn raus, schrecke ihn ab, wring ihn auch richtig aus. Und mach dann weiter, wie du es gerade beschrieben hast, beim Chinakohl. Salzen und so weiter.
Ja, verstehe. Ne? Und dann mit der Marinade vermengen in Gläser.
Genau.
Und so.
Ne? Und es ist nur eine ganz kleine Variante dieses Kimchis, aber halt mit unserem hier heimischen, hiesigen Grünkohl.
Warum nicht? Ey, total geil. Und wenn wir uns über Wintergemüse und regionale Küche und saisonales Kochen unterhalten, ist das doch das Schönste, finde ich, was man machen kann. Sich einen Einfluss einer fremden Kultur holen. Mhm. Und anwenden auf das, was wir eben in unseren Beeten haben, nämlich den Grünkohl.
Ja, ne? Genau.
Ich finde es ein Knaller.
Kommt bei dir auch Ingwer rein ins Kimchi?
Ja, ja, habe ich eben nicht genannt, aber kommt selbstverständlich mit rein. Ja,
finde ich auch wichtig.
Horrormäßig viel Knoblauch rein. Mhm. Also bei 3 Kilo Kimchi habe ich beim letzten Mal gemacht, 3 oder 4 Kilo, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Und da waren 40 Knoblauchzehen oder sowas drin, also richtig viel. Aber es ist tatsächlich so, dass auch da durch den Fermentationsprozess, muss keiner Angst vor haben, der schmeckt eigentlich nicht mehr durch, obwohl es so viel ist.
Mhm. Ne? Ja, also finde ich auch.
Der verändert sich, Knoblauch verändert sich ja auch stark dadurch, wenn man ihn zum Beispiel anschwitzt in der Pfanne vor irgendwelchen, dann verliert er ja sehr so seine Stärke oder diesen unangenehmen Geruch, was manche Leute eben nicht mögen. Und das passiert durch die Fermentation ganz genauso, muss man sagen. Aber mit Grünkohl Kimchi zu machen, finde ich die total geile Idee. Und wundert mich irgendwie nicht, aber ein bisschen eben auch doch. Also ich finde es überraschend und toll, das zu machen. Gleichzeitig ist in Korea aber auch so, dass es nicht nur dieses klassische Kimchi mit Chinakohl gibt, sondern es gibt auch Gurken-Kimchi und Rettich-Kimchi und was weiß ich. Ne?
Und ja, das Grundthema ist Fermentieren. Ne?
Genau.
Auch bei uns gibt es ja nicht nur Sauerkraut. Ne? Du kannst ja alles Mögliche an Gemüse fermentieren. Finde ich auch immer lecker.
Ja klar, Hammer. Und ne? In diesem Fall bleiben wir aber in Korea und stellen auf unser Grünkohl-Buffet Tata als allerletztes noch Grünkohl-Kimchi.
Ist es so, dass es das allerletzte ist, Peter? Du hattest mir versprochen, nochmal die Grünkohl-Chips zu erwähnen.
Kann ich machen. Wir haben sie schon mal vorgestellt in der Folge 9, als es um Weihnachtsgeschenke ging.
Genau.
Weil Grünkohl-Chips eben was sind, womit man auch unheimlich gut als Mitbringsel jemandem eine kleine Freude machen kann.
Ist auch ein bisschen Trend, glaube ich, ne? Kale-Chips.
Ja,
oder?
Kale-Chips, ob das Trend ist, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Mhm. Aber ich habe tatsächlich Kale-Chips zum ersten Mal gegessen, als ich in den USA war, wo es Kale-Chips in jedem 7-Eleven und in jedem kleinen Laden an der Ecke wirklich zu kaufen gibt. Man kann sie aber ganz leicht selber machen. Und es ist für die Leute, die es nicht kennen, im Grunde nur eine Variante des Kartoffelchips, wo eben statt einer Kartoffel Grünkohl verwendet wird. Wie macht man's? Man putzt den Grünkohl, sprich schneidet die Blätter von den Strünken, packt das Ganze in eine Schüssel, dann kommt etwas Olivenöl drauf, nicht zu viel. Ein Esslöffel oder sowas reicht für irgendwie zwei gute Portionen. Und dann arbeitet man so ein bisschen, am leichtesten geht das mit den Fingern, das Olivenöl in die Blätter ein. Sprich, mengt das Ganze mit den Fingern einfach durch, bis jedes Blatt mit einer leichten Ölschicht überzogen ist. Dann wird das Ganze gesalzen, das wäre die einfachste Variante, und kommt dann bei etwa 130 Grad in den Backofen für ungefähr eine halbe Stunde, muss man ein bisschen beobachten, denn dadurch geht dann die gesamte Feuchtigkeit aus dem Grünkohl raus und er wird richtig crunchy wie Chips. Die Ofentür muss man zwischendrin immer ein bisschen aufmachen. Du hattest damals gesagt, dass du es manchmal auch so machst, dass du einfach grundsätzlich einen Holzlöffel in die Ofentür klemmst und der Ofen immer einen kleinen Spalt auf ist. Ne? Ich mache das nicht, sondern ich öffne halt alle 10 Minuten mal einmal die Ofentür richtig, lasse den Schwaden ab und mache sie wieder zu. Hauptsache, die Feuchtigkeit kann entweichen und dann hat man nach ungefähr 30 Minuten knackige, knusprige Grünkohlchips auf seinem Blech. Das war die einfache Variante. Zwei Variationen davon kann ich empfehlen. Ich finde toll, in diese, ich nenne es jetzt mal Marinade, noch etwas Erdnussbutter dazu zu geben. Das heißt, den geputzten Grünkohl, Grünkohlblätter, statt nur mit Olivenöl und Salz auch noch mit etwas Erdnussbutter zu vermengen. Auch wieder mit den Händen am besten durchkneten, dass sich die Erdnussbutter so ein bisschen in einer ganz dünnen Schicht nur über die Blätter verteilt. Restliche Zubereitung wie gehabt. Dritte Variante wäre, Chili dazu zu geben. Also zu Olivenöl und Salz noch etwas Cayennepfeffer oder Chilipulver, dann kriegen Sie eine scharfe Note.
Du merkst aber, das zieht sich wie ein roter Faden jetzt, ne? Durch diesen Podcast. Wir haben ganz häufig was mit Nuss dabei. Erdnüsse hatte ich auch vorhin schon einmal.
Absolut, klar.
Chili.
In dem Pesto hatten wir Mandeln, Walnüsse und so weiter.
Also ist wirklich ein roter Faden, finde ich.
Absolut, ja, aber ist ja interessant, oder? Und wenn man so gebündelt drüber spricht, wie wir das gerade tun, wird einem das zum ersten Mal so richtig bewusst, eigentlich gut dazu schmeckt. Ja, klasse. Also um das zu vervollständigen, das wäre die dritte Variante, wie man die Grünkohlchips machen kann, nämlich indem man noch ein bisschen Chili dazu tut. Und was auch gut ist, ist einfach alles zu kombinieren.
Ja.
Nämlich die Grünkohlchips in der Erdnussvariante zu machen, aber zusätzlich noch Schärfe dazu zu geben. Dann hast du scharfe Grünkohl-Erdnusschips. Köstlich. Und wenn sie wirklich richtig gut durchgetrocknet sind, dann halten die sich auch. Also das ist echt gut so. Tust du in einen luftdichten Behälter und kannst sie auch nach einer Woche irgendwie locker noch rausholen und davon snacken. Fantastisch. Und eben auch, wenn du Lust hast, ist es ein nettes Mitbringsel.
Ja.
Wenn
ja,
du irgendwo hingehst, hier, ich habe euch ein paar Grünkohlchips gemacht. Herrlich ist das.
Kann ich mir vielleicht sogar auch vorstellen, in den Grünkohlsalat, über den wir gerade gesprochen haben, so ein bisschen für so einen Crunch noch ein paar von den Chips hinzuzufügen, oder?
Ja, ey, och, du bist so pervers. Hammer Idee, natürlich.
Ich habe total Kohldampf jetzt im Moment.
Es ist der Hammer, ne?
Ja.
So,
aber wir sind
aus.
Auch durch, oder?
Wir sind mit unserem Grünkohlthema absolut durch. Ich erzähle nochmal zum Abschluss, was jetzt alles auf unserem wunderbaren Herd- und Ofen-Grünkohlbuffet steht. Als allererstes haben wir Pesto mit Rauchmanteln, hast du vorgestellt.
Ja.
Ein wunderbares Nudelgericht. Man könnte es variieren, indem man zum Beispiel die Rauchmandeln durch Avocado ersetzt. Dann hat man keine Nuss ausnahmsweise dabei, passt aber trotzdem sehr gut zu Grünkohl. Oder ich hatte kurz angerissen, Zartbitterschokolade in einer ganz kleinen Menge mit in das Pesto zu geben, weil das auch nochmal eine geile Geschmacksergänzung ist. Als nächstes steht auf unserem Grünkohlbuffet der klassische Grünkohl-Kartoffel-Durcheinander, also der Grünkohl-Eintopf. Wir haben vorgestellt, eine vegetarische Variante mit Schmand, eine vegane Variante, aber selbstverständlich kann sie jeder natürlich auch mit Mettentchen, Fleischbrühe oder sonst was zubereiten. Das ist eigentlich die klassische Zubereitungsart für Grünkohleintopf. Alternativ machen wir karamellisierte Kartoffeln und reichen sie nicht vermengt mit dem Grünkohl, sondern ich sag mal als Beilage oder Ergänzung genau. Auf dem Teller, finde ich auch eine wunderbare Idee. Und da kommt auch wieder diese Süße vor, die du vorgestellt hast. Dann gab es Grünkohlsalat bei uns, auch wieder mit karamellisierten Erdnüssen. Total pervers, da werde ich mir jetzt am Wochenende sofort zubereiten.
Ja.
Fermentierten Grünkohl in der Variante als Grünkohl-Kimchi, also die Abwandlung eines klassischen koreanischen Gerichts, hast du vorgestellt.
Mit ordentlich Schärfe.
Mit ordentlich Schärfe. Auch das stellen wir in einem schönen Glas auf den Tisch. Und zu guter Letzt als Nachtisch gibt es Grünkohl-Chips, die wir dann nach dem üppigen Mahl, was wir uns von diesem Buffet runternehmen, zum Abschluss des Tages vor dem Fernseher verzehren und überhaupt nicht das Gefühl haben, dass wir sündigen, weil wir so einen tollen und gesunden Grünkohl zu uns nehmen.
Nur gesund machendes Essen.
Peter. Ist das nicht ein herrliches Buffet? Nein, aber wirklich, was ich eingangs gesagt habe, wird jetzt, finde ich, auch nochmal ganz deutlich, nämlich Grünkohl ist unglaublich vielseitig. Man kann ganz viel damit machen. Und was wir gerade vorgestellt haben, ist ja wirklich nur eine kleine Auswahl von Sachen, die wir ausprobiert haben und die wir gut finden. Und mit Grünkohl geht noch jede Menge mehr. Eigentlich ist es schade, dass bald der Winter vorbei ist.
Ja.
Das war's zum Thema Grünkohl. Ich hoffe, ihr habt alle schön was mitnehmen können. Und zum Abschluss der Folge kommen wir jetzt, wie immer, zu unseren kulinarischen Erlebnissen der letzten Zeit.
Die kulinarischen Erlebnisse der letzten Zeit. Jetzt im Herd- und Ofen-Podcast.
So, kulinarische Erlebnisse der letzten Zeit. Billy ziert sich immer noch, mir zu verraten, was er mitgebracht hat. Deswegen fange ich jetzt mal an. Ich habe ein indonesisches Gericht wirklich neu entdeckt, kannte ich vorher noch nicht. Gado-Gado oder in der englischen Variante Ghetto-Ghetto.
Noch nie gehört.
Hast du schon mal gehört?
Nein, überhaupt nicht.
Also, Gado-Gado beschreibt eine, ich sage mal, Erdnusssoße, mit der in Indonesien einfach gemischtes Gemüse vermengt wird und gegessen. Meistens zu kaltem Reis. Und diese Soße wird in Indonesien klassisch gemacht aus Erdnussbutter oder Erdnüssen, Kokosmilch und Limettensaft oder Zitronensaft. Und dann kommen noch ein paar Gewürze dazu. Chili, Knoblauch und meistens, und das finde ich so geil an der indonesischen Küche, Galgant. Also diese Wurzel, die so ein bisschen ähnlich aussieht wie Ingwer und auch so geschmacklich so ein bisschen daran erinnert. Und, um die Säure auszugleichen, Zucker.
Beschreib doch mal den Geschmack von Galgant, weil ich muss sagen, ich kenne es auch.
Ja.
Kann mich aber gar nicht mehr erinnern, dass ich es gegessen habe in den letzten Jahren. Wie ist der Unterschied zum Ingwer für dich? Ist Galgant wirklich ähnlich wie Ingwer?
Nein, oder? Ja, okay. Es schmeckt wirklich anders, erinnert vielleicht ein bisschen an Ingwer, aber ich habe wirklich Probleme, jetzt ein Vokabular
auszupacken und den
Geschmack von Galgant zu beschreiben.
Okay, ja.
Aber damit haben wir beschrieben, die Zutaten für die Soße, für diese Erdnusssoße. Und dann habe ich also durch Internetrecherche gesehen, dass es auch eine Variante gibt, die der von uns eben schon mal angesprochene Jamie Oliver ins Spiel bringt. Und er macht es so ein bisschen anders, indem er in diese Erdnusssoße noch Tamarindenpaste, die ja so einen leicht
säuerlichen
Geschmack hat, noch zusätzlich dazu bringt, Sojasoße, also stark salzig und Palmzucker. Palmzucker kriegt man immer in den asiatischen Supermärkten,
Was
die Leute aber meistens vergessen ist, dass der bei uns inzwischen überall gehandelte Kokosblütenzucker ist auch Palmzucker.
Tatsächlich.
Nämlich Zucker von der Kokospalme.
Alles klar.
Und der Palmzucker, den du im Asialaden kaufst, der ist eben von allen möglichen Palmen, nicht nur von der Kokospalme.
Ne? Ich habe den im Asialaden auch schon mal bekommen, so als richtiges Stück. Hast du es
genau,
auch schon
das
mal
sind
gesehen?
Immer Stücke.
Ach,
genau,
sind immer Stücke.
Ja, sind immer Stücke.
Okay.
Und,
wobei der Kokosblütenzucker ja so ein bisschen zuckerig ist schon.
Ja, komisch, ne? Aber es ist tatsächlich so. Ja. Palmzucker wird immer in so Stücken, die sehen eigentlich aus wie so ein Stück Seife oder sowas.
Richtig,
so wird
er
ja immer in so einem kleinen Papptray werden die immer verkauft. Ne? Aber okay, Faden nicht verlieren. Also Jamie Oliver wandelt die Soße dadurch ab, dass er eben Tamarindenpaste, Palmzucker und Sojasoße verwendet. Und, das habe ich gerade noch nicht erzählt, Kokosmilch und den von mir so hochgeschätzten Galgant weglässt. Finde ich nicht ganz so gut. Was er aber tut und was ich an seinem Rezept genial finde, ist, im Gegensatz zum klassischen indonesischen Gado-Gado verwendet er also nicht nur gekochtes Mischgemüse, sondern fügt zusätzlich jede Menge Rohkost dazu. Mhm. In seinem Beispiel rote Beete, Gurken, Rotkohl und Chinakohl. Mhm. Alles roh, wie gesagt. Und das macht im Essen natürlich zusammen mit gekochtem Gemüse, in seinem Fall vor allem gekochten Kartoffeln, natürlich einen total geilen Crunch.
Ja.
Und das hat mich irgendwie neugierig gemacht, vor allem auch aus einem anderen Grund, weil wir uns ja immer noch im Winter befinden. Und wenn es dir vielleicht gerade aufgefallen ist, viele von den Gemüsen, die ich eben aufgelistet habe, sind Wintergemüse.
Natürlich.
Und so bin ich also hergegangen und habe für uns Gado-Gado gemacht. Mit der klassischen indonesischen Erdnusssoße, wo also Kokosmilch und Galgans drin sind und eben die ganzen Gewürze, Limettensaft, Chili, Knoblauch und so weiter. Und habe aber, inspiriert durch Jamie Oliver, nur gekochte Kartoffeln verwendet und, das habe ich vorher noch vergessen, in der Pfanne angerösteten Tofu. Das waren meine warmen Zutaten und dann rohes Wintergemüse und habe mich da ziemlich genau an das gehalten, was ich bei ihm gesehen habe, sprich rote Beete, Chinakohl und Gurken. Okay, Gurken, kein Wintergemüse. Ich hatte aber noch ein paar Möhren, auch die habe ich in roh dazugegeben. Und es war ein so geiles Essen. Mhm. Warm natürlich, durch die Kartoffeln und den Tofu und dann diese Rohkost, die einen wunderbaren Biss macht. Mit der Erdnusssoße hast du Schärfe, ein bisschen Knoblauch, den Limettensaft, diese tolle Kombination.
Ja.
Also absolut herrlich.
Lecker.
Köstlich, köstlich, köstlich. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Und ist auch wieder so, dass es echt easy zu machen ist.
Ja,
weil die Soße ist angerührt in 3 Minuten. Mhm. Du brauchst einfach nur die Zutaten in irgendein Mixbehältnis geben, gut durchpürieren, dass es eben eine cremige, sämige Soße ist. Mhm. Und dann hast du die Gemüse, das können auch Gemüse sein, die du vielleicht vom Vortag noch über hast, gekochte Kartoffeln
oder ähnliches. Dachte ich auch gerade.
Genau.
Das ist auch ein gutes Gericht, gut geeignet, um auch mal seinen Kühlschrank leer zu machen, wenn schon ein paar Sachen drin sind.
Absolut.
Gemüsesorten, die vielleicht nicht mehr so lange haltbar sind.
Genau, ne?
Das
oder
die übrig sind.
Genau, das ist Gado-Gado. Ich möchte nicht verschweigen, auch wenn es bei mir nicht in Frage kommt, dass in Indonesien zu Gado-Gado grundsätzlich Krabbenchips gereicht werden. Auch da in der Jamie Oliver Variante, er macht es auch, hebt die aber unter. In Indonesien gibt es sie einfach dazu.
Ja.
Habe ich zumindest so gelesen.
Ja, okay.
Er hebt sie unter, aber zum klassischen Gado-Gado gehören anscheinend also noch Krabbenchips. Bei mir eben nicht. Aber das wäre mein kulinarisches Erlebnis, was wirklich erst ein paar Tage alt ist und wovon ich also völlig begeistert war und was es bei mir also noch häufiger geben
würde. Ja, toll.
Ja, Billy. Und jetzt, ne, die Spannung könnte kaum größer sein.
Ja.
Ich möchte aber wissen... Warum? Also, was ich alles nicht sagen durfte.
Eigentlich ist es keine besondere Sache. Es liegt nur daran, diese Rubrik heißt ja bei uns kulinarisches Erlebnis. Ne? Kulinarik, Kochkunst. Ne? Was ich jetzt habe, ist Genuss, aber keine Kochkunst. Ne? Und zwar weißt du ja, dass ich auch ab und zu gerne mal eine Zigarre rauche.
Ah. Ne?
So, deswegen habe ich mich nur geziert zu sagen, mein kulinarisches Erlebnis ist eine bestimmte Zigarre, ja, mit einer kleinen Geschichte drumherum, weil es ja eigentlich nicht ganz passt. Aber irgendwo denke ich auch,
ja, Genuss, also gilt für dich aber auch weiter, einmal das und auch im Zusammenhang mit Gitarren, im Zusammenhang mit Zigarren wird ja von Geschmack gesprochen.
Ja, ja, genau deswegen
für dich passt es.
Das war es eigentlich, genau. Also ich rauche ab und zu gerne mal eine Zigarre und du weißt ja auch selbst, hast es ja auch schon mal probiert, hast auch schon mal gezogen bei mir, liegt halt preislich dann irgendwie zwischen 5 und 10 oder 12 Euro so eine Zigarre, wenn ich sie mir dann leiste.
Ja, ich glaube, irgendwie es geht, wenn man einigermaßen was Anständiges haben will, kenne ich echt nicht aus, aber bei einem bestimmten Preis los. Und dann ist nach oben wahrscheinlich.
Natürlich, genau. Jetzt ist es nur so, in der Winterzeit ist es ja so, wenn ich jetzt mit dem Hund spazieren gehe oder ja, es ist einfach unheimlich kalt. Gerade jetzt ist es unheimlich kalt. Ist also nicht so schön wie im Sommer, dass man draußen sitzen kann und Zigarre rauchen kann. Weil bei mir ist es so, ich kann es mir auf jeden Fall nicht erlauben und möchte ich auch selbst nicht, in meiner Wohnung eine Zigarre zu rauchen. Weil das ist echt sowas, ganz früher habe ich das schon mal ab und zu gemacht, aber das hält sich wirklich ganz bitter 3-4 Tage, also furchtbar, geht also eigentlich nur draußen. Im Sommer kein Problem, im Winter ne, ist halt echt kalt. Und da tut es mir manchmal schon leid, wenn ich dann so eine Zigarre habe, die 6-7 Euro kostet. Die geht dann vielleicht ein paar Mal aus oder mir ist es auch zu kalt. Es dauert mir dann zu lange draußen 1,5 Stunden eine Zigarre zu rauchen. Und da habe ich jetzt nochmal eine kleine Zigarre entdeckt, die Quintero. Eine tatsächlich kubanische Gitarre. Die nur,
guck, Jetzt hast du es auch gesagt.
Was denn?
Du hast gesagt, kubanische Gitarre.
Das glaube ich nicht. Das müssen wir gleich. Es könnt ihr alle zurückspulen. Ich glaube, ich habe Zigarre gesagt. Aber ich bin mir nicht sicher. Also,
ich möchte um 1000 Euro wetten.
Ja, es gibt kubanische Gitarren und es gibt auch kubanische Zigarren. Also tatsächlich aus Kuba eine Zigarre, die nur 2 Euro ein paar kaputte kostet. Mhm. Und für mich total super lecker schmeckt. Also es sind Erdnoten drin, bisschen Leder, Röstaromen, finde ich total gut. Und warum kann die so günstig sein? Weil die eben ein bisschen anders hergestellt wird. Also ich bin jetzt auch kein großer Zigarrenkenner, aber es gibt so 3 unterschiedliche Macharten. Mhm. Es gibt die Longfiller und die Shortfiller. Also Longfiller sind wirklich diese klassischen handgemachten Zigarren aus großen Tabakblättern und so weiter, die gedreht werden.
Ne? Was Churchill geraucht hat.
Oder unser früherer Kanzler Schröder.
Oder Fidel Castro.
Ja. So, das sind dann wirklich auch ganz tolle, so die Königsklasse. Ne? Die kosten natürlich auch ein bisschen Geld, handgemacht aus ganzen Blättern und so weiter. Dann gibt es die Shortfiller. Das ist alles so aus ganz kleinen Tabakzeugs, die auch meist maschinell hergestellt werden. Das ist dann die untere Klasse. Ne? Mhm. So günstig. Und dazwischen gibt es immer noch die Medium-Filler. Und das sind die, die auch erstmal handgemacht werden, aber wo nur außen noch ganze Blätter benutzt werden und innen drin werden oftmals die größeren Stücke verwendet, die bei der Herstellung von Longfillern abfallen. Ne, so Abschnitt und so
ja,
weiter.
Ja, verstehe.
Deswegen ist es eine Zigarre, die recht günstig ist. Also wirklich zum Beispiel, mein Tipp ist die Quintero Favoritos. Das ist eine so 11, 12 Zentimeter lange Zigarre. Auch gut ist, sie ist nicht ganz lang. Man kann sie jetzt so draußen in 50 Minuten rauchen, muss also nicht ganz so frieren. Wenn man einen schönen Spaziergang macht, kann man sie dabei rauchen. Ne? Ringmaß ist so robusto, wenn das jetzt nichts sagt, würde ich so sagen, so fingerdick, bisschen dicke, wenn man ein bisschen dickeren Finger hat. Mhm. Ja, so. Genau, wo war ich jetzt stehen geblieben? Also eben nicht so teuer, aufgrund dieser Machart. Ne? Ist aber kein Shortfiller, auch kein Longfiller, sondern so ein Zwischending. So, deswegen ist sie so günstig. Und ich finde es ganz toll und ich bin total froh, dass ich die entdeckt habe, weil ich finde, 2 Euro ein paar kaputte kann man gut noch ausgeben. Und ist dann auch nicht so schlimm, wenn man dann mal statt nach 50 Minuten schon nach 40 Minuten sagt, mir wird zu kalt, ich möchte reingehen.
Ja, ne?
Und da bin ich froh, dass ich das entdeckt habe und die macht mir im Moment Spaß. Deswegen ist es mein, in Anführungszeichen, kulinarisches Erlebnis.
Ja, natürlich, aber es ist doch, ich finde aber, dass das in die Kategorie passt, weil es ist, das muss man ja ganz klar sagen, ein Genussmittel. Ne?
Ja.
Es ist, du bist nicht Raucher, also du bist ja kein Raucher, sondern du nimmst sie als Genussmittel und auch bestimmt nicht jeden Tag, sondern eben ab und zu, um mal zu einem schönen Anlass eine gute Zigarre zu rauchen.
Ja, und genau, und das klappt im Sommer natürlich besser, wenn man dann schön hier auf der Terrasse sitzt oder sowas. Mhm. Aber im Winter, manchmal habe ich auch Lust drauf, aber möchte nicht dann so viel Geld ausgeben, wenn mir doch zu kalt wird oder so und ich den nicht aufrauchen möchte.
Und darum Winterzigarre.
Genau, eine Winterzigarre.
Ja,
genau,
klasse.
Das war's, Peter.
Okay, super. Dann finde ich, können wir auch diese Folge zum Grünkohl, Gado Gado und der Winterzigarre zumachen und abmoderieren. Also, ihr Lieben, tausend Dank, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt zuzuhören. Hoffentlich konntet ihr ein bisschen was mitnehmen von unserem Grünkohlbuffet. Alle Infos zu der Folge findet ihr unter herdundofen-podcast.de/11, also die Zahl in Ziffern 1111. Wer jetzt keine Folge vom Herd und Ofen Podcast mehr verpassen will, der sollte den Podcast abonnieren. Am besten in der Podcast-App auf seinem Smartphone oder bei Spotify oder iTunes. Wie immer auch an dieser Stelle, hinterlasst uns gerne einen Kommentar bei Facebook oder Instagram unter dem Beitrag zu dieser Folge, falls ihr Fragen, Anmerkungen oder Kritik habt. Genauso könnt ihr uns auch jederzeit gern schreiben. Wir sind zum Beispiel per E-Mail für euch da, Billy unter billy@herdundofen-podcast.de und ich selbst unter peter@herdundofen-podcast.de. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch ein bisschen dadurch unterstützen, dass ihr uns bei iTunes 5 Sterne gebt. Das hilft dem Herd und Ofen Podcast und gibt uns ein bisschen mehr Sichtbarkeit. Und das hilft natürlich auch anderen dabei, den Podcast zu finden. In der nächsten Folge wird es dann um selbstgemachte Pasta gehen.
Mhm.
Wir vergleichen ein paar Geräte für den Hausgebrauch und kümmern uns um Nudelteige. Da freue ich mich ehrlich gesagt schon total drauf.
Mhm.
Aber bis dahin verabschieden wir uns erstmal. Bleibt uns gewogen, ihr Lieben, und bis zur nächsten Folge.
Ja, ciao.
Ciao.